Liste seiner großen Kinoerfolge ist lang. Männer, Rossini, Schlussmacher oder Willkommen bei den Hartmanns sind nur ein paar Beispiele. Aber auch in großen TV-Produktionen ist dieser Mann regelmäßig zu sehen. Seit mehr als 4 Jahrzehnten zählt Heiner Lauterbach zu den Gesichtern des deutschen Kinos und TVs. Vor mehr als 2 Jahren ist der gebürtige Kölner unter die Startup-Unternehmer gegangen und hat gemeinsam mit seiner Frau Victoria die E-Learning-Plattform Meet Your Master gegründet. Auf der geben Meister ihres Fachs wie Reinhold Messner, Sebastian Fitzek, Jonas Kaufmann oder Anke Engelke in aufwendig produzierten Videokursen ihr Wissen weiter und vermitteln dabei inspirierende Erkenntnisse zu Themen wie Motivation, Schreiben oder Filmproduktion. Ich spreche mit Heiner Lauterbach über die größten Stolpersteine beim Aufbau seines Herzensprojektes, über Achtsamkeit, die Endlichkeit des Lebens, eine mögliche Wiedergeburt und seine ganz persönliche Glückstheorie. Wenn du wissen möchtest, warum wir alle niemals aufhören sollten, neugierig zu bleiben und Veränderungen im Leben unbedingt als Chance und nicht als Bedrohung zu betrachten, warum Heiner Lauterbach seine eigene Schulzeit gehasst hat und warum Fleiß für ihn in der Partnerschaft eine Eigenschaft ist, die er durchaus sexy findet, dann ist diese Episode für dich. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Heiner Lauterbach.
Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebel hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebel.
Einen wunderschönen guten Tag, Heiner Lauterbach.
Alexander, ich grüße dich.
Herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich sehr geehrt, dass du dir die Zeit nimmst heute und freue mich auf unser Gespräch.
Sehr gerne.
Wann stehst du in der Regel morgens auf?
So um 6 werde ich wach rum.
Automatisch, also das?
Ja, mal um 5:30, mal 5:30. Wenn es ganz blöd läuft, um 5 schon. Man kann das leider nicht so planen. Aber in der Regel schlafe ich so 6 Stunden bis 6,5.
Und bist du eher ein Morgen- oder eher ein Nachtmensch? Oder schwankt das?
Mittlerweile bin ich ein Morgenmensch.
Also weil es gar nicht anders geht, weil die innere Uhr so läuft bei dir.
Ja, klar, das ist zwangsläufig, aber auch eigentlich einstellungsmäßig sehr wahrscheinlich. Das hat sich ganz gut gefügt. Ich war früher ein Nachtmensch, konnte dann auch gut lange aufbleiben. Das geht so Hand in Hand. Und mit zunehmendem Alter bin ich dann ein Tagmensch geworden, weil meine, sehr wahrscheinlich zusammenhängend mit meinen Aktivitäten, die fanden dann irgendwann mal mehr am Tag statt und dann wechselt das eben. Ne?
Nun bist du seit vielen Jahren extrem gut in Form, also du achtest auf dich, deswegen die Frage, was gibt's bei dir zum Frühstück? Ist das auch mal herzhaft oder ist das auch schon bewusst Ernährung?
Sowohl als auch. Ja. Wir machen alles zum Frühstück, okay. Möglichst unterschiedliche Sachen. Ich habe heute zum Beispiel ein Rührei hier im schönen Hotel Regent in Berlin. Ein Rührei mit Knoblauch und Zwiebeln und Kräutern gegessen und dann so ein bisschen noch so Porridge mit Mandelmilch und Beeren.
Sehr lecker.
Und das Grüntee.
Das ist genau mein Geschmack. Also
dein Grüntee, den ich dir ja auch schon gemacht habe, ja, genau, von dem ich dir jetzt mal
eingieße. Und da machen wir jetzt mal ein bisschen
Hörspiel. Ja.
Genau, sehr lieb von dir. Dankeschön.
Gerne.
So. Lieber Heiner, vor rund 2,5 Jahren hast du gemeinsam mit deiner Frau ein Startup-Unternehmen gegründet. Und zwar die Online-Entertainment-Plattform Meet Your Master.
Ja.
Lerne von den Besten. Und die Idee zu diesem Projekt kam von Victoria.
Ja.
Magst du aber bitte nochmal erzählen, wann sozusagen die Geburtsstunde war? Ich habe ja gerade gesagt, vor 2,5 Jahren ist das Projekt konkret geworden. Es ist gelauncht worden Ende 2019. Aber wann ist die Geburtsstunde gewesen von diesem schönen Projekt?
Ja, Victoria erzählt das ja gerne. Es ist ja manchmal so, dass man dann gar nicht mehr weiß eigentlich. Man hat so viel darüber erzählt und dann irgendwann sagt man, stimmt das auch? Es ist ja auch so, dass sich so Erinnerungen mit der Zeit verschieben und irgendwann hat man eine ganz andere Version, habe ich mir sagen lassen, ne? Und ist aber davon überzeugt, dass es so ist. Also in jedem Fall, so lange ist es ja noch nicht her, dass ich es, glaube ich, noch zusammenkriege. Victoria sagt das immer gerne, wenn sie hat mich mal beobachtet oder mehrmals und einmal bei dieser Beobachtung, wie ich E-Mails beantwortet habe. Heute sind es ja meistens E-Mails, früher waren es noch Briefe von Leuten, die irgendwas wollten. Das ist auch viel mit meinen Biografien zusammenhängend, dass die Leute dann wissen, wie man dann vom Alkohol wegkommt, wie man vom Rauchen wegkommt oder wie man das geschafft hat oder auch viele Dinge über meinen Beruf. Und da hat Victoria, saß dann so da in unserem Büro oben im Haus und hat gesagt, sag mal, du schreibst ja eigentlich vermutlich immer dasselbe, ne, den Leuten. Warum fasst du das nicht mal zusammen? Da könntest du dir viel Arbeit ersparen. Also ein bisschen weniger zynisch hat sie das formuliert. Sie ist ja sehr pragmatisch, die Victoria, ne? Und da dachte ich, ja, das könnte man machen, ne? Aber das, ich habe dann schon geahnt, dass sie das natürlich auch verkommerzialisieren wollte. Mhm. Und sag ich, ja, das kann ich ja natürlich nur machen in Bezug auf meinen Beruf. Und so. Mhm. Ja, dann haben wir so weitergesponnen und parallel, es war wirklich eine Duplizität der Ereignisse, haben wir dann diesen Masterclass entdeckt, also ja, das amerikanische Pendant, und waren davon auch ziemlich angetan. Ich habe mir dann auch, also im Rahmen dieser Überlegungen, ziemlich viele Masterclass-Kurse angeschaut und fand das eigentlich gut. Das hat mir gefallen. Und dann habe ich mir überlegt, ich wollte eigentlich nichts machen. Andere Schauspieler, die machen dann Hotels auf oder Restaurants und so. Und so
oder eine Weinlinie, was auch
ja,
immer.
Ja, ne? Wein ist auch sehr, Winzen ist auch sehr begehrt. Aber ich habe immer gesagt, na, mein Gott, das Filmgeschäft, das reicht mir eigentlich. Und auch Theater und alles, was ich da mache in dem Zusammenhang. Und dann habe ich aber gedacht, was braucht man denn, wenn man sowas machen wollte in Deutschland, ja? Was braucht man? Man braucht zum einen Ahnung von Filmen, man muss gute Kontakte haben auch, man muss die Filme ja herstellen und die sollten natürlich möglichst hochwertig sein, sonst ergibt das Ganze keinen Sinn. Es gibt ja auf YouTube ja unzählige solcher ähnlichen Dinge und dann braucht man eben tolle Leute. Also vom Film bin ich kenne wahnsinnig viele Leute, habe Ahnung vom Film und wir haben auch ein verhältnismäßig großes Netzwerk. Und da habe ich gedacht, eigentlich ist das ideal, also wenn das einer machen könnte, dann bin ich das schon. Ja, dann
haben wir das, eins zum anderen gekommen.
Ja, dann haben wir das in die Wege geleitet und ich musste feststellen, dass ich recht hatte. Insofern, dass ich keinem wünsche, das anzufangen, der nicht diese zwei Komponenten in sich trägt, nämlich die Ahnung vom Film und über dieses Netzwerk. Ja. Denn es ist wahnsinnig schwer, diese Master zu generieren, selbst wenn man sie kennt.
Vor allem, wenn man noch nichts, ich glaube, der erste Teil ist, dass du das Fundament bauen musst.
Der erste ist der schwerste.
Genau, ein paar Leute bekommen, dass man das dann auch sozusagen als Case, wie es so schön neudeutsch heißt, anderen Menschen zeigen kann, weil das hört sich auf dem Papier toll an, aber man weiß dann gar nicht, was ist das eigentlich
genau. Der erste
genau,
will keiner sein. Das ist wie immer, genau. Wie auch in diesem Domino, diesen Reihenbriefen da oder irgendwas. Das ist der erste, ist immer schlimm.
Ja. Aber ich möchte nochmal für die Hörerinnen und Hörer erzählen, worum es eigentlich da geht, weil viele kennen es vielleicht noch nicht. Also in diesem Meet Your Master kann man Online-Kurse buchen, in denen Meister ihres Fachs, so kann man es nennen, in verschiedenen Kapiteln über eine Laufzeit von mehreren Stunden. Ich habe mir den Teil mit Reinhold Messner angeschaut und das vergeht wie im Flug. Also es hört sich immer so abstrengend an, oh Gott, mehrere Stunden. Man merkt es gar nicht, weil das so unterhaltsam ist und so spannend, dass das einfach wahnsinnig schnell vergeht. Geht die Zeit. Aber da geht es darum, dass diese Meister ihres Fachs ihr Wissen, Rüstzeug, Können etc. weitergeben, wie man zum Beispiel ein Bestsellerautor wird, wie man ein guter Schauspieler wird, wie man Regisseur wird, wie man Opernsänger wird, Sternekoch etc. pp. War es von eurer Seite auch ein Ziel, so diese Mischung zu generieren aus eben Wissen vermitteln, aber eben auch die Menschen fesseln, unterhalten, dass man sozusagen reingezwungen wird? Weil Lernen hat ja immer so ein bisschen was, bäh, da denkt man so, nee, langweilig, ne? Aber das ist ja genau das, was ihr nicht, es ist Lernen, aber es ist trotzdem Unterhaltung und sehr fesselnd, finde ich.
Ja, es ist genau, du sagst es richtig, Alexander, es ist die Mischung von beiden. Wir haben uns gesagt, ich war immer ja ein wahnsinnig schlechter Schüler, war auch kaum in der Schule, hatte einfach keinen Bock auf diese Institution und auf diese Beschäftigung des Lernens eben, ne? Wie wir in meiner Jugend, ja, heute ist es ja noch anders, in meiner Jugend war das ja also ganz schlimm in der Schule. Tja, und dann haben wir gesagt, wie kann man das arrangieren, dass Lernen Spaß macht? Zum einen musst du, das Auge ist ja auch mit, also auch beim Lernen, nicht nur beim Essen. Also das muss schon mal facettenreich sein, einfallsreich, glamourös und toll. Aber natürlich muss der Inhalt immer im Vordergrund stehen. Es darf nicht so eine gelackte Oberfläche sein, wo nur Blabla dann rauskommt. Die Inhalte sind natürlich essentiell bei der ganzen Geschichte. Aber trotzdem, es ist diese Mischung von beiden. Es muss unterhaltend sein, aber auch lehrreich. Und jeder Film, sage ich immer unseren Angestellten, unseren Mitarbeitern, jeder Film muss für jeden Menschen eine Referenz fürs Leben haben. Das heißt, wenn ich mir den Film jetzt, sagen wir, den Kurs von Jonas Kaufmann anschaue, der ist auch 5 Stunden lang, beschäftige ich mich ja 5 Stunden noch länger natürlich damit. Wir haben ja dazu ein Masterbook, was man dann dazu nehmen kann. Da sind also die Inhalte des Kurses drin plus Zusatzinformationen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel von dem Film Sein oder Nichtsein rede, To Be or Not To Be, einer meiner Lieblingsfilme, dann steht da in dem Masterbook von Lubitsch, geboren so und so, dann sein ganzes Schaffenswerk und so. Also das ist sehr interessant und dieses Masterbook sollte man immer dazu nehmen. Und wenn man dann der Kurs 5 Stunden lang ist, dann ist man natürlich dann, das macht man ja nicht am Stück, dann nimmt man sich Kapitel vor und so mit dem Buch, dann ist man ja doch ein paar Tage beschäftigt, je nachdem, welchen Rhythmus man hat, ein paar Wochen auch. Und das ist ja Zeit deines Lebens und die muss natürlich in der Retrospektive dann sinnvoll genutzt worden sein. Mhm. Das ist unsere Aufgabe, ne? Dass der Kunde dann sagt, oh, das hat sich gelohnt, jetzt habe ich wirklich was mitgenommen. Das heißt, wenn ich mir den Film vom Jonas anschaue, dann muss das für mich auch als Bäckermeister oder Taxifahrer eine Relevanz haben, damit ich nicht, das ist nicht nur für Opernsänger. Nein. So erzählt der Reinhold zum Beispiel, der Messner, ja auch nicht vom Bergsteigen. Er erklärt den Leuten nicht, wie das Bergsteigen geht, sondern er erzählt über das Thema Motivation. Ne?
Ganz genau.
Und ich habe immer gesagt, Victoria hatte schon den ein oder anderen Master, und ich habe immer gesagt, wenn wir einen Kurs aufnehmen über Motivation, macht den nur Reinhold Messner, sonst gar keiner. Denn wer soll dir mehr über Motivation erzählen, als der alle 8000er ohne Sauerstoff bestiegen hat?
Absolut.
Ich war immer begeistert, fasziniert von seiner Leistung.
Ja, ja.
Und dementsprechend ist der Kurs auch, du hast ihn ja gesehen. Und so ist das bei allen Dingen. Also wenn du meinen Kurs siehst, ist das nicht nur, aber auch natürlich für Schauspielanfänger, meinetwegen auch für Fortgeschrittene. Es ist aber auch für den Herrn Miller, der mal eine Rede halten muss vom Aufsichtsrat oder der vor seinen Angestellten oder Mitarbeitern. Oder wenn du ein Gedicht aufsagen sollst zu Weihnachten oder so, ne, da hast du Lampenfieber. Und diese ganzen Dinge werden da besprochen. Und wir versuchen bei jedem Kurs eben, dass das eine möglichst breite Aufsaugfläche hat. Aber natürlich auf der anderen Seite aber auch in die Spitze gehende Information. Also Anke Engelke haben wir als letztes aufgenommen und die hat unglaublich viel über Humor und Schlagfertigkeit und solche Dinge gesprochen und auch, was selbst für mich, ich bin ja bei den Aufnahmen immer dabei, ich bin ja schon bei dem Regiekonzept dabei, wenn wir das Ganze also gestalten, habe ich immer wieder gesagt, mein Gott, ja, das stimmt eigentlich, ne, und habe auch viel gelernt, ne, obwohl ich ja nun wirklich auch fast aus derselben Richtung komme. Und so ist das eigentlich schön. Du musst Leute haben, zu denen du aufschaust, die du anerkennst auf der einen Seite. Es ist nicht nur die Berühmtheit. Ne? Also wie wir alle wissen, gibt es ja berühmte Leute, die würden nie in unserem Kurs auftauchen, weil das Können steht an erster Stelle. Und das geht oft einher. Es gibt auch natürlich sehr berühmte Leute, die sehr gut sind in dem, was sie machen. Und genau die suchen wir. Dass die Leute einen natürlichen Respekt vor denen haben und sagen, ja, da höre ich zu. Wenn der was sagt, höre ich zu. Das ist kein Fehler. Ne? Und der muss aber dann noch die Leidenschaft oder die muss die Leidenschaft haben, das vermitteln zu wollen. Und dann muss es noch können. Also wie im Fall Anke zum Beispiel, brillant.
Meisterin
ihres Fachs, genau. Und die aber auch mit einer Leidenschaft dabei. Ich weiß noch, unser erstes Telefongespräch hat gleich 2 Stunden gedauert, weil sie sagt, Heiner, das ist großartig. Dann hat sie das angeschaut, sagt, das machen wir. Und dann hast du gemerkt, was das ihr für eine Freude macht, sich den Menschen mitzuteilen und auch jungen Kollegen, die ist ja eine wahnsinnig soziale Frau, das glaubt man gar nicht, ne? Umweltbewusst, Veganerin und so, aber nicht eine, die einem auf den Wecker geht, sondern die zieht das richtig durch und begeistert einen für die Sache und ist sich treu irgendwie. Und so ist sie auch in der Arbeit. Also das ist ein fantastischer Kurs, wo du sagst hinterher, naja gut, mit Comedy hatte ich eigentlich gar nichts zu tun, aber ich habe jetzt wahnsinnig viel mitgenommen hier. Und genau das ist das, was wir erreichen
wollen. Genau, darum geht's. Und ich kann nochmal die Brücke schlagen zu Reinhold Messner, weil ich habe ihn auch in meinem Podcast zu Meet Your Master gesprochen. Also alle Hörer und Hörer, die da auch nochmal gezielt in die Tiefe eintauchen wollen, Empfehlung, weil da spreche ich halt auch mit ihm über dieses Format und über das Thema Motivation. Bislang sind ja 12 Tutorials erschienen. Du hast gesagt, Anke Engelke ist in der Pipeline, auch ein Roland Emmerich. Also ihr wächst ja ständig. Aber du hast schon erwähnt, also ihr habt jetzt große Namen, nicht nur also Leute, die wie Reinhold Messner, Sebastian Fitzek, Jonas Kaufmann, Alfons Schubeck, die schon so einen großen Namen haben, sondern auch Meister ihres Fachs in anderen Gebieten, zum Beispiel Jean-Rémy von Matt oder Dörtle Spengler-Ahrens. Also Namen, die nicht jetzt jeder sofort auf dem Zettel hat, aber die eben in ihrem Fach auch ein Meister sind. Du hast gesagt, es ist wahnsinnig schwer gewesen, das Fundament zu legen. Wie habt ihr das denn gemacht? Also natürlich Til Schweiger ist auch dabei, mit dem bist du eng befreundet. Es sind natürlich auch Netzwerke aus der Vergangenheit, die dir geholfen haben. Aber was waren so die größten Herausforderungen bei dem Aufbau des Fundaments? Weil wenn das erstmal da ist, dann geht es ja auch ein bisschen leichter, glaube ich.
Ja, ja. Ja, wir haben uns natürlich unseres Netzwerkes bedient am Anfang, weil, wie wir ja schon festgestellt haben, der Erste und die Ersten sind die Schwierigsten. Und ehrlich gesagt war der Erste, den ich angesprochen habe, der Toni Kroos. Hm. Der wollte es auch machen, hat dann aber ziemliche Schwierigkeiten mit Real Madrid bekommen, die, wie ich erfahren habe, dann an jedem Werbedeal ihrer Mitspieler da reichlich beteiligt sind. Ach. Und das war für die natürlich, wir zahlen da nicht viel, das muss die Leidenschaft sein bei uns. Und das war für die uninteressant und das, da hat er einfach Schwierigkeiten bekommen. Deswegen mussten wir das mit Toni, haben wir das erstmal zumindest verschoben.
Das kommt noch, das kommt noch. Ich drücke die Daumen.
Ja, ja. Und so haben wir einige, auch der Jürgen Klopp hat ja zugesagt, aber das Schlimmste ist der Faktor Zeit, weil alle Master vereint und Frauen, Männer, alle vereint eins, sie haben keine Zeit. Mhm. Also der Manager von dem Jürgen sagte mir, also einer, der hat einen Tag frei, ja, das ist Heiligabend. Wenn ich jetzt der Frau sage, Heiligabend muss er nach Deutschland fliegen, Meet Your Master aufnehmen, dann spricht die nicht mehr mit mir. Insofern, dieser Zeitfaktor, der ist enorm, weil alle haben wirklich einen sehr vollen Terminkalender. Mhm. Deswegen sage ich, also es ist, wenn ich mir vorstelle, dass ich das als völlig unbekannter Geschäftsmann versucht hätte zu starten, ich wäre bei vielen gar nicht durchgekommen. Denn also hier ist es zumindest so, bei den Leuten, die wir ansprechen, selbst wenn ich die noch nicht kannte, sie kannten mich zumindest vom Namen. Und wenn du dann die Vorzimmerdame da hast und sagst, du, Heiner Lauterbach ist da, dann ist das einfach ein Türöffner, ja, den du, dass du zumindest mal Gehör findest. Ne? Und das ist dann noch immer noch schwer genug.
Aber interessant finde ich, du sagst ja, es ist natürlich wirklich ein Commitment der Meisterinnen und Meister, weil die Aufzeichnungen, glaube ich, dauern ja mindestens einen Tag, wenn nicht sogar zwei. Weil es ist ja netto, sind es ja schon bis zu 6-7 Stunden. Ja. Also man muss sich dann 2 Tage Zeit nehmen. Ja. Wer A sagt, muss auch B sagen. Wenn man zusagt, dann ist das auch der Teil des Deals.
Ja, das muss man schon mögen. Ja. Wir zahlen dann natürlich was. Ja. Wir zahlen auch so ein Buyout und die sind auch an den Einzelverkäufen sind sie beteiligt alle. Aber sie kriegen erstmal, also für die, das kommt ja noch dazu, die verdienen in der Regel alle viel Geld. Ne? Das ist dann für die, ich weiß das ja von mir. Ich gehe dann immer so davon aus, ich sage Victoria auch, stell dir vor, wir kriegen diese Anfrage. Ja, was wir übrigens auch hatten bei so einem Konkurrenzunternehmen. Und dann, wie würden wir darauf reagieren? Victoria macht ja mein Management. Was wäre für uns wichtig? Für uns wäre in allererster Linie, was wir immer fragen, bei jeder Talkshow, egal wo ich hingehe, wer macht da noch mit? In welchem Kreis bewege ich mich da? Denn du bist ja schnell mal dann auf einmal in so einem Dschungelcamp da und so. Und das ist ganz wichtig. Und da sind wir natürlich dann auch vorsichtig gewesen und sagen so, das muss ein nicht nur elitärer Kreis, sondern die müssen auch irgendwie zusammenpassen.
Definitiv,
ich kann dann nicht auf einmal so einen durchgedrehten Influencer da reintun, der gerade hip ist irgendwo, der aber noch nichts wirkliches Großes auf die Beine gestellt hat. Also da muss man achtsam sein und darf die Leute nicht im Nachhinein dann auch verunsichern, erschrecken oder sauer machen, indem man dann Leute da mit aufnimmt in diesen Kreis, die in ihren Augen nicht reinpassen. Also das bedarf eines Händchens.
Es sind viele Dinge, die da zusammenkommen. Also ich glaube, das ist teilweise wie ein Zirkusdomteur. Man muss so viele Dinge zusammenführen. Das ist Wahnsinn. Nun ist Meet Your Master wirklich extrem hochwertig in Spielfilmqualität produziert. Also man wird reingesogen. Hast du ja auch vorhin schon gesagt, es ist wichtig. Du musst die Menschen ja gleich zu Beginn catchen, erreichen. Ja. Die müssen sich davon angesprochen fühlen. Das kostet natürlich Geld. Ich habe recherchiert, du und Victoria, ihr habt da auch Geld rein investiert, weil es einfach ein euer Herzensprojekt ist. Ihr brennt dafür. Aber wie ist die Strategie mittel- bis langfristig? Weil natürlich das Haus wächst. Es werden jetzt immer mehr tolle Namen kommen. Aber sucht ihr weiterhin jetzt Partner? Victoria hatte mir im Vorgespräch so ein bisschen Augenschmutz und sagt, ja, wir wollen ja irgendwann mal Netflix des Edutainment werden. Also, dass man sozusagen ganz große Ziele hat.
Ja,
so Bescheidenheit. Ja, so Bescheidenheit. Klar, ich will jetzt hier nicht in die Businessbücher gucken. Aber kannst du es vielleicht zusammenfassen, wieso die mittelfristige Strategie ist das?
Ja, der Businessplan ist so, dass wir erstmal dieses Setup aufbauen wollten mit 12, sagen wir mal, einem Dutzend tollen Mastern. Und dann gehen wir in die erste Investitionsrunde mit einem Head-Investor, einem Lead-Investor, dem dann noch andere folgen werden. Also so ein Ding kann man, ich zumindest, nicht alleine stemmen. Ne?
Nee,
wir haben jetzt so im mittleren einstelligen Millionenbereich investiert, ich selber, werden dann aber noch Investitionsrunden aufnehmen müssen, um dann auch mit strategischen Partnern arbeiten, sehr wahrscheinlich. Wir sind da in sehr vielen Gesprächen im Moment, dass wir dann auch mal eine Fernsehwerbung machen vielleicht, für die sehr intensiv ist, dass wir so ein breites, eine breite Bekanntheit kommen. Im Moment gehen wir mit der Werbung, gehen wir ausschließlich in die Social-Media-Bereiche und haben da ganz gute Umsätze, aber die müssen sich natürlich noch manifestieren.
Also du hast ja auch einen anderen Job, den du mit Leidenschaft erfüllst. Man hat nur 24 Stunden, muss auch um 6 Stunden schlafen in deinem Fall. Das ist natürlich auch ein Akt. Man muss ja irgendwie das alles zusammenführen, auch wenn es Spaß macht.
Also Victoria, ich bin hauptsächlich, sagen wir natürlich für die Akquise der Master zuständig und dann für die Film, also alles, was dazugehört, die ganze Filmherstellung und das Masterbook. Solche Sachen. Victoria macht in Anführungszeichen den Rest. Das heißt aber, eigentlich machen wir alles miteinander. Das heißt, sie schaut sich auch die Filme an, sie schaut sich die Trailer an. Man muss ja dann Trailer schneiden. 20 Sekunden, 30 Sekunden, 10 Sekunden, eine Minute. Dann Produktversprechen, das nennen wir jetzt laut Anke, die mochte das nie. Also Lehrversprechen heißt es jetzt, glaube ich. Also sie sagt Produktversprechen, hört sich furchtbar an. Und da sind unglaublich viele Sachen zu machen, wenn man sowas
herstellt.
Das kann man gar nicht vorstellen. Das Grading der Filme, dann müssen sie nachsynchronisiert werden, dann müssen wir einen Untertitel machen, dann ist das und das und dann neue Motive suchen für den nächsten.
Und Schnitt, und das ist so eine Kunst, ne? Also einen guten Schnitt hinzubekommen. Und
dann brauchen wir das Filmmaterial. Als nächstes machen wir zum Beispiel den Gordon Wagner, der ist Chefdesigner von Mercedes. Und da fahren wir mit dem nach Nizza auch, unter anderem. Wir drehen natürlich bei Mercedes in den Schwaben, in dem Museum, das sind natürlich tolle Bilder, kriegen das ganze Footage von Mercedes dazu, das wird ein Riesenkurs. Und da wird der neue 300 SL vorgestellt, in Nizza dann. Und da fahren wir dann auch mit hin. Also man kann sich vorstellen, wie teuer so ein Film ist. Ne? Das ist
Wahnsinn,
das geht unglaublich aber ins Geld.
Aber man sieht's, kann man nur sagen. Also es ist wirklich eine große Empfehlung. Ich habe, wie gesagt, Arnold Messner gesehen, müsste jetzt natürlich auch mir noch weitere. Also vielleicht schenke ich das auch meinem Mann mal gucken. Also das ist, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Sache, auch die man verschenken kann.
Was macht dein Mann
beruflich? Der ist in der Immobilienbranche.
Immobilien?
Also vielleicht da noch einen Immobilienmogulen mal.
Wollte ich gerade sagen, da müssen wir uns noch aufstellen.
Sehr gut. Nun hast du das Projekt ja mit deiner Frau aufgebaut. Ich kann mir vorstellen, das ist einerseits was ganz Beflügelndes, aber ist natürlich auch mit Stolperfallen verbunden, dass man ja auch mal unterschiedlicher Meinung ist über zukünftige Meister, die ihr akquiriert oder irgendwie, keine Ahnung, es heißt Details. Ich finde, da kann man sich ja auch angeregt gut drüber auseinandersetzen, aber ist da auch mal die Gefahr, dass ihr euch mal richtig in die Haare bekommt über so ein Projekt?
Oder wir haben gerade den Valentin Stalf in der Abnahme. Den haben wir also vor der Anke gedreht, der ist jetzt in dem, ich hatte Schnittabnahme mit ihm schon und es geht um die Musik. Ja, und das ist ja auch mein Gebiet. Ich habe also einen Musiker, der ist da in dieser Truppe von den Söhnen Mannheims.
Ja.
Ein ganz Junge, der hat für mich schon ein paar Mal Filmmusik gemacht, als ich selber produziert habe. Und der macht unsere Musik. Das heißt, diese Jingle-Musik bei den einzelnen Übergängen, sowohl als auch bei dem Vorwort und dem Produktversprechen und den Trailern, da haben wir auch eine tolle Musik drauf. Mhm. Die wird immer selber komponiert von uns. Ne? Also wir nehmen nichts aus der Dose da. Und da waren wir also ziemlich verschiedener Meinung. Ne? Und da sind wir uns schon mal am Fetzen. Ne? Ich sage jetzt verdammt nochmal, weil sie dann ruft dann unseren Filmproduzenten an, der dafür verantwortlich ist und verunsichert den, dann sage ich jetzt, also das ist klar, aber das ist bei uns, ist das immer, da ist immer Pfeffer drin und dann, wir haben uns aber immer lieb und in den Arm sozusagen.
Am Ende
aber das geht schon rund. Natürlich ist man da oft verschiedener Meinung.
Ja,
und dann muss man sehen, dass wir müssen natürlich vor unseren Angestellten, vor unseren Mitarbeitern immer als Einheit auftreten, sonst sind die verunsichert. Und darin ging es jetzt in diesem Fall, sage ich, bitte Victoria. Oder jetzt hatte das andere Gespräch war, ob wir den Kurs von dem Gordon Wagner in Englisch oder in Deutsch aufnehmen. Das war alles klar und wir haben am Dienstag haben wir immer so eine Produktionsbesprechung mit den wichtigsten Leuten. Da sind so 10 Leute von Meet Your Master auf dem Bildschirm und wir um 9 Uhr callen wir uns dann zusammen. Und dann fing sie auf einmal an, ob wir den Kurs nicht in Englisch machen sollen. Da sage ich hier hinterher auch, sag mal, wir drehen das im Juni. Kannst du dann jetzt nicht auf einmal die Sprache ändern, die Kurssprache ändern? Du bringst alles völlig durcheinander. Außerdem ist das das ist eh schwierig genug. Die Leute sind sowieso schon oft verwirrt, was ist denn das eigentlich, Meet Your Master? Und jetzt machst du es noch mal komplizierter, indem du die Sprache wechselst. Das macht mir ganz narrisch. Und dann ist, da haben wir doch klar, das gehört ja dazu.
Natürlich.
Ich meine, das läuft halt nicht alles von selber und man hat natürlich verschiedene Meinungen. Und das Schöne ist, dass wir uns immer dahingehend einigen, nicht, dass der eine sagt, du hältst jetzt die Klappe, wir machen es so, sondern dass wir beide dieser Meinung sind.
Stichwort Lernen. Du hast ja schon gesagt, deine Schulzeit hatte ich genervt, zumindest das, was das Lernen anging. Der Lehrstoff wurde wahrscheinlich sehr unsexy von den Lehrkräften dir beigebracht. Ja. Aber wie sind denn generell so deine Erinnerungen an die Schulzeit? Warst du trotzdem gerne in der Schule oder ist das eine Zeit, die du eigentlich am liebsten gar nicht mehr in Erinnerung bringst, weil das einfach nur nervig war? Und
alles? Nein, ich war nicht gerne in der Schule. Mhm. Ich war ein sehr schlechter Schüler und war nicht gerne in der Schule. Jetzt beißt sich die Katze wieder in den Schwanz. Warum war ich so ein schlechter Schüler? Weil ich nicht gerne in der Schule war oder umgekehrt.
Ja, aber das macht ja Sinn.
Keine Ahnung. Ja, in jedem Fall ist das kompatibel, diese zwei Dinge. Und dementsprechend war ich auch sehr wenig in der Schule. Also ich konnte die Unterschrift meines Vaters ziemlich schnell, habe ich mir die angeeignet und habe meine Entschuldigung selber geschrieben und war dann am Rhein fischen und habe dann oder noch schlimmere Sachen während der Schulzeit gemacht und habe die dann mit 14 Jahren auch schon, bin ich also komplett runtergeflogen von allen Schulen. Ich war dann auf 6 mittlerweile, war auf 2 Internaten, war also nicht zu bändigen.
Du warst ein Problemjunge.
Ich war nicht zu bändigen, ja.
Und gab es irgendwie einen Lehrer, eine Lehrerin, ein Fach, was du in ganz besonders schlechte Erinnerungen hattest? Weil ich kann gleich sagen, Mathe war für mich immer Horror, aber das liegt natürlich auch daran, dass ich und Mathe, das sind zwei Welten, die nicht zusammenpassen. Punkt. Ja. Und manchmal ist es ja so, dass man einfach Dinge, da kann man mit noch so viel liebevoller Zuwendung von Lehrern irgendwie unterstützt werden. Du bist da wie so ein, bist dicht, du kannst einfach nicht lernen.
Ja, für mich, also lass mal, die Frage ist einfach zum einmal, wenn du sagst, welches hat dir denn Spaß gemacht?
Ja, bitte.
Also Mathe, das ist gar nicht dran zu denken. Latein, das war ja Wahnsinn. Nein, ich hatte, Sport habe ich gern gemacht und Kunst. Und dann hatte ich einen Lehrer, da ist auch die Frage besser, gab es denn einen Lehrer, mit dem du mich verstanden hast, als die andere? Einen Lehrer, mit dem ich mich wirklich gut verstanden habe, der mich mochte, den ich mochte, auf dem Internat in Neubeuern, der war eigentlich gar nicht mein Lehrer, der war für die Mittelstufe, hatte der, glaube ich, Mathematik sogar unterrichtet oder irgendwas. Der hat aber in diesem Internat die Laienspiele aufgeführt. Der war ein begeisterter Theaterbesucher,
also Theaterfan.
Hat aber selber für uns Kinder Theaterstücke, und hat die aufgeführt, in Regie gemacht und die Kinder das spielen lassen. Und da war ich bei dem ersten, habe ich mich gemeldet und da hat sich ziemlich schnell kristallisiert, dass ich da eine Begabung habe und habe dann von da an immer die Hauptrollen gespielt in seinen Stücken und habe auch da den ersten, letzten, einzigen Preis in der Schule, den ich jemals bekommen habe für besondere Leistungen im Laienspiel.
Aber, lieber Heiner, das war ein Zeichen vom Universum, würde ich mal sagen. Ne?
Also genau, das ist und mit 11 Jahren, weißt du, habe ich schon gesagt, ich will Schauspieler werden, was natürlich belächelt wurde von vielen, was wollen Kinder mit 11 Jahren, Lokomotivführer, Schauspieler, Raumfahrer.
Backerfahrer.
Aber es hat sich in dem Fall dann durchgesetzt.
Aber dann ist es wahrscheinlich auch so gewesen, dass du dann deinen Text da sehr gerne und schnell gelernt hast. Also das war die Frage. Also dass einige Dinge fallen einem ja leicht.
Ich konnte sowieso gut auswendig lernen, weil das war die Strafe bei uns, wenn man irgendwas gemacht hat. Also wenn sie uns nicht verprügelt haben, mussten wir Gedichte auswendig lernen. Als Kaiser Rotbart Lobesamen durchs Heilige Land gezogen kam, da musste er mit dem frommen Heer durch ein Gebirge büßen. Und ich kann die alle noch.
Oha.
Da war ich also Gedichte auswendig lernen. Da kriegst du natürlich dann, wenn du jeden Tag bestraft wirst, kriegst du eine Routine, sodass sie mich dann böswilligerweise haben, irgendwelche Zeitungsartikel auswendig lernen lassen, meistens über so Financial-Dinge da, weil sie dachten, die Gedichte kann er jetzt fast alle schon. Die deutschen Lyrik kann man durch mit dem.
Die Schrauben enger drehen jetzt.
Ja, und gemeiner vor allen Dingen.
Aber bist du heute auch noch ein Mensch, der, wenn er was wirklich möchte, auch gerne noch lernt, weil ich merke es bei mir selbst, dass ich irgendwie immer träger werde. Beispiel Spanisch. Wir sind häufig auf Ibiza und nehmen uns immer vor, ich und mein Mann, wir müssen Spanisch lernen, haben da auch so eine App, wo wir immer mal anfangen, haben auch mal einen Privatlehrer gehabt. Aber ich merke einfach, wenn du 18 bist, dann geht's einfach schneller. Du musst mehr tun, leider Gottes. Aber wie ist es bei dir? Also bist du auch willig und offen und weiterhin auch bereit, dann auch was auswendig zu lernen, zu pauken, weil es ist ja nicht nur immer sexy. Gerade wenn du eine Sprache lernst, ist das anstrengend.
Wobei Champagner ja erstmal schön ist und verhältnismäßig einfach.
Wenn du Lateinisch gut konntest. Und
ich nicht. Ich glaube, die Grammatik ist schon ziemlich einfach und es ist ja eine schöne Sprache auch.
Die unregelmäßigen Verben sind leider ein Horror. Also das ist eine Katastrophe.
Okay. Ja, ich kenne das nur von una vodka tonica con
Le Mon. Und una cerveza, por favor.
Und mucho trabajo.
Ja, sowas ist doch schon mal perfekt. Sag mal, Heiner, hier, das ist ja
ein Native. Aber um deine Frage. Erstmal müssen wir ja, beruflich muss ich ja permanent, ich bin ja jetzt schon wieder in Rolle am Lernen, das ist ja dann mehr oder weniger auch Routine und du wirst dann immer, natürlich mit der Zeit, ich mache das jetzt 40 Jahre, keine Ahnung, oder noch länger.
Ich glaube, du hast schon 1980 angefangen, also über 40.
Ja,
wir haben jetzt 2022.
Fast 50 Jahre. Wahnsinn. Fast 50 Jahre, mit 18 war ich in der Schauspielschule vor 50 Jahren.
Time flies, Wahnsinn.
Naja, also so, dass du natürlich mit der Auswendiglernerei habe ich keine Probleme. Mhm. Aber es ging ja um die Motivation.
Ja,
genau. Stichwort Reinhold Messner. Mhm. Und da ist bei mir, hat sich viel getan. Mit dem Alter habe ich regelrecht Spaß dran gefunden, Dinge richtig zu lernen. Ich habe früher sehr viele Dinge so halb gelernt, so Skilaufen und solche Sachen. Und dann nie. Und dann irgendwann habe ich dann angefangen, mir einen Plan zu machen. Wenn ich anfange, ich habe zum Beispiel gesagt, ich möchte Golf spielen lernen. So, was machst du da? Nimmst den besten Lehrer, den du dir bezahlen kannst. Ne? Und die meisten machen ja den Fehler, sie üben auf der Driving Range und verbessern ihre Fehler. Und das musst du halt machen oder Klavier lernen. Das ist dasselbe. Da habe ich wirklich mit Noten angefangen, habe früher Gitarre und Schlagzeug gespielt, aber nie nach Noten oder so. Und so habe ich gemerkt, dass ich im Alter so Freude daran hatte, Ziele mir zu setzen und die zu erreichen. Und insofern kann ich das, was du sagst, nicht bestätigen. Im Gegenteil, ich bin eigentlich, wenn ich mich denn entschließe, etwas zu tun, dann bin ich da ziemlich konsequent und lerne das dann auch und erreiche dieses Ziel. Und das macht Spaß.
Und hast auch einen Ehrgeiz wahrscheinlich, einen gesunden Ehrgeiz, dass gesund. Man das
als Ziel... Also mein Ehrgeiz Ziel, ne? ist also, wirklich nicht so, ja. Das sagen zwar jeder, das hört sich mal ein bisschen kokettiv an, aber ich war wirklich, also auch in meinem Beruf, ich war, glaube ich, auf 2 Castings und das zweite habe ich dann die Hauptrolle bekommen, war aber jahrelang, mein Freund hat mich noch dahin gefahren, dann, weil ich wollte ja schon wieder nicht gehen. Insofern war ich wirklich nicht besonders ehrgeizig und bin es auch heute noch nicht eigentlich. Aber ich habe gemerkt, dass es mir eben Spaß macht, dann auf einmal Ziele wirklich toll zu können. Dass du dann sitzt auf einmal da nach so ein paar Jahren und spielst Klavier und sagst, ey, das ist doch geil. Was habe ich früher gemacht? Dieses halbherzige Lernen, ne? Das ist, nimmt fast genauso viel Zeit in Anspruch, weil du keinen Plan hast. Du machst es nicht richtig und kannst es aber dann nicht richtig.
Stimmt.
Insofern hat sich diese Lernkultur bei mir verändert.
Stichwort Lernkultur. Du hast durch deine 3 Kinder ja hautnah mitbekommen, wie heutzutage, gut, dein älterer Sohn, da ist es schon ein bisschen her, aber wie heutzutage in Schulen Stoff beigebracht wird. In meinen Augen teilweise immer noch so wie vor 30, 40 Jahren, da hat sich nicht viel getan. Würdest du widersprechen oder würdest du sagen, nein, es ist wirklich so, das deutsche Schulsystem müsste tatsächlich mal eine Reform durchlaufen. Es müsste einfach mal hinterfragt werden, was ist eigentlich noch zeitgemäß von dem, was heute den Kindern vermittelt wird an Stoff, was ist weiterhin essentiell, was müsste man vielleicht hinzufügen, dass es eben nicht nur um Mathe, Deutsch, Chemie, Biologie geht, sondern eben auch um andere Dinge, die es vor 30, 40 Jahren eben so noch nicht gab. Soziale Netzwerke sind nun mal allgegenwärtig und da finde ich, muss man auch eine Kompetenz den Kindern beibringen, damit umzugehen.
Klar. Ich kann das nur begrenzt beantworten, weil alle 3 Kinder von mir auf der International School waren in München. Und die haben ja Englisch als Unterrichtsfach haben ein bisschen, die haben ja auch andere Schulzeiten. Das heißt, die Ferien sind zu einer ganz anderen Zeit. Die haben andere Strukturen da. Die machen sehr viel Sport und sehr viel Musik. Die werden an fast alle Musikinstrumente rangeführt, die Kinder, und fast alle Sportarten. Die es gibt, die haben einen Fußballplatz da und was weiß ich alles. Und natürlich auch amerikanisch, Englisch angehaucht. Da sind sehr viele aus dem Ausland eben Kinder auch. Deswegen International School. Und insofern kann ich über das deutsche Schulsystem da wenig sagen. Gut. Also mich wundert nur, was die da machen. Die nehmen nämlich genau das, was du sagst, machen sie viel in meinen Augen. Sie beschäftigen sich sehr. Aber wenn ich die frage, also mein Sohn ist jetzt 15 geworden, meine Tochter ist 20, die hat seit 2 Jahren Abitur, die ist jetzt auf der Schauspielschule in London. Wenn ich die frage, wer Karl der Große ist, möchte ich nicht die Antwort zumindest öffentlich machen. Ich befürchte, dass da Schlimmes bei rauskommt. Das ist für die, es ist kein Schulthema mehr. Ja. Oder was weiß ich, Leonardo da Vinci oder so. Also so Leute, wo wir gesagt haben, ja klar, selbst ich, der ein schlechter Schüler war, wusste, dass der, kann ich mal 644 oder irgendwas in Aachen, eine Kaiserkrönung oder so Dinge, ne? Das kriegst du dann halt mit und du weißt, wer das ist und du kennst diese großen, sagen wir mal, diese Eckpfeiler in der Geschichte.
Was aber auch,
in
der ganzen Geschichte.
Ja. Aber die haben ganze Epochen einfach ausgelassen.
Das finde ich dann wiederum nicht gut. Also ich finde, Geschichte ist extrem wichtig, aber es gibt eben...
Herkommen.
Ja, natürlich. Nur es gibt manchmal auch Mathe, das kannst du abwählen, aber manchmal ist es eben zu detailliert, dass man sagt, das ist jetzt Stoff für Leute, die später wirklich in diese Branche wollen und du wirst dann irgendwie bis zum Abitur gequält mit irgendwelchen Formeln.
Du lernst ja
Formeln.
In der Schule das Lernen. Das sind ja wirklich 90% der Dinge, die du nicht mehr brauchst. Aber du lernst eben, wie man lernt. Und du lernst, dich zu disziplinieren. Das ist klar, das sind nicht alles Dinge, die du dann hinterher brauchst. Es gibt natürlich auch so viele Berufe. Was will ein Metzger mit Latein?
Wie wichtig ist es dir denn, deinen Kindern was beizubringen. Da haben ja auch Eltern verschiedene Ansätze. Also hast du da die Inspiration, das innere Feuer? Möchtest du gerne deinen Kindern so viel wie möglich auf den Weg geben?
Und hast du mit Victoria gesprochen?
Nein, ich habe schon mit ihr gesprochen, ja. Aber ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ich habe natürlich viele Interviews mit ihr gelesen.
Ich dachte da, Nachtigall, die Quelle trapsen. Ja, das ist bei uns, ja, frag mal meine Kinder oder auch meine Frau. Es gibt kein Frühstück, was wir miteinander verbringen oder keinen Spaziergang, wo ich nicht ihnen was beibringe. Das macht mir sehr viel Spaß, insofern, dass ich möchte, dass das Menschen werden, die eben diese Dinge wissen. Und also mir fällt da auch immer, also wenn du durch den Wald gehst, ist ja klar, fängst du mal mit den Pflanzen an oder so, solche Sachen, das lernen sie auch nicht in der Schule. Sag, weißt du, was das für ein Baum ist, wie du? Nee, keine Ahnung. Sag ich mal, Kinder, du musst eine deutsche Eiche kennen, das gibt's ja gar nicht. Kannst du eine Eiche nicht von der Buche unterscheiden? So, und dann geht das dann los. Und dann den Vögel und was weiß ich alles. Und dann kommen wir über die Geschichte, wie die, also früher die Neandertaler in den Höhlen und was weiß ich alles. Du kannst ja permanent, kannst den Kindern was beibringen. Und das macht mir schon großen Spaß, weil das meine Aufgabe ist, auch als Vater.
Definitiv, aber ich meine, man kriegt es vielleicht nicht immer mit, aber sind die Kinder mal williger gewesen? Oder also Vito ist ja jetzt noch jeden Tag bei dir. Ist der willig oder verdreht er auch mal die Augen? Weil das ist ja nicht immer so, dass man Lust dazu hat. Ja, jetzt fängt Papa wieder an, mir irgendwas beizubringen.
Ja, na klar, hast du diese Reaktionen auch. Aber ich versuche das natürlich ganz geschickt, auch wie bei Meet Your Master, in Glanz zu verpacken und das lustig zu machen. Ich habe so einen Globus zu Hause und dann habe ich mit denen immer geraten, also die Hauptstadt von Nepal, Kathmandu, da müssen sie mir die zeigen, wo die liegt und solche Sachen.
Super, ne? Aber sowas ist doch toll, weil ich manchmal ist das ja wirklich Fremdschämen.
Machst ein kleines Wettbewerb draus.
Und wenn du Umfragen machst manchmal, auch nicht nur in den USA, auch in Deutschland, wo du denkst, was lernen die überhaupt noch? Die wissen ja noch nicht mal das einfachste, kleinste geografische Grundkenntnisse, also schockierend.
Erschreckende Antworten kommen da zutage, ja.
Absolut. Wie können wir uns alle eine grundsätzlich positive Neugierde auf alles Mögliche, auf neue Wissenswelten, auf Länder, auf Menschen, aufs Unbekannte, das Neue erhalten? Weil auch da habe ich ein sehr schönes, nicht Zitat von dir, aber du hast in einem Interview gesagt, es gibt halt häufig Situationen, wenn es an der Tür klingelt, dann zucken manche, nicht alle, aber viele, manche alte Leute zusammen und kleine Kinder, die rennen freudestrahlend zur Tür, weil sie einfach neugierig sind, weil sie einfach auf das Neue gespannt sind. Yeah. Wie können wir uns das erhalten? Hast du da einen Tipp?
Es ist derselbe Vorgang, es klingelt. Der Vorgang ist der gleiche. Das Kind rennt neugierig hin. Ja. Könnte jemand sein, der einen Lutscher dabei hat oder ein Geschenk für mich oder ein Paket, was ich aufreißen kann. Der ältere Mann oder die ältere Frau sagt, oh Gott, ist die Erna gestorben oder irgendwas, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Und es steht derselbe vor der Tür. Das ist genau, was ich meinen Kindern immer sage. Wenn die sagen, oh nee, wenn ich merke, die sind ängstlich, sage ich immer, tut mir einen Gefallen, geht nicht ängstlich durch die Welt. Seid achtsam, natürlich. Ja. Besonders zum Beispiel, wenn man über die Straße geht. Das ist, in einer Sekunde ist Leben vorbei, wenn man einmal nicht aufpasst. Aber nie Angst haben. Ne, stellt euch mal vor, ihr seid derselbe Mensch, dasselbe Schicksal, ja, ihr lebt dasselbe Leben. Einmal lebt ihr es, ihr habt immer Angst, bei jedes Mal, wenn ihr das Flugzeug steigt, habt ihr Angst und das andere Leben habt ihr nie Angst. Euch passiert genau dasselbe. Ihr verändert gar nichts, nur das andere Leben ist wesentlich schöner, kann ich euch versprechen.
Definitiv.
Ne? So ist es auch mit der Neugier. Wenn ihr aufhört, ich glaube, wenn wir aufhören, neugierig zu sein, dann haben wir eigentlich abgeschlossen. Dann lassen wir es nur noch austrudeln, wie man vielleicht im Sport sagen würde. Und das, gut, das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Aber ich finde, Neugier ist die Triebfeder für unsere ganzen Entwicklungen, für alles.
Ohne Neugierde würde es keine Entwicklung geben und keinen Fortschritt auf der Welt, gar keine Frage. Aber ich finde das mit dem Stichwort Angst sehr, sehr spannend und auch sehr schön und inspirierend, weil ich eben auch versuche, so angstfrei wie möglich durchs Leben zu gehen. Nochmal, natürlich sollte man achtsam sein. Ja. Finde ich auch ein sehr schönes Wort. Man muss jetzt nicht leichtsinnig sein. Natürlich, manchmal sind Teenager extrem leichtsinnig, die balancieren dann irgendwie am Abgrund und wundern sich, dass die dann doch abstürzen und tot sind und zack ist das Leben vorbei. Aber Angst, es gibt ja die berühmt-berüchtigte German-Angst, das ist leider bei uns im Lande manchmal etwas zu viel, weil ich finde, das Leben ist nun mal nicht immer mit doppeltem Boden und es gibt ein grundsätzliches Risiko im Leben und darin geht es nicht um Leichtsinn. Und würdest du das bestätigen? Also findest du das auch manchmal schade, dass hier vielleicht gerade in Deutschland, ich will jetzt gar nicht über Deutschland schlecht reden, ich liebe dieses Land, ich bin gerne hier und lebe hier gerne, aber das fällt mir sehr auf, dass die Deutschen doch sehr viele Ängste in sich haben. Würdest du das bestätigen? Oder
ja, also nicht umsonst. Solche Sprüche erwachsen ja nicht umsonst,
nein,
diese German
genau,
Angst.
Ne? Genau.
Da ist schon was dran. Vielleicht hat das mit unserer Vergangenheit zu tun auch.
Klar, zwei Weltkriege, die sehr viele Narben hinterlassen haben im Land.
Ja, und ein großes Schuldbewusstsein, was uns alle prägt. Dass wir Angst haben, unterbewusst, das dann nochmal in so eine Falle zu tappen. Ich frage mich das manchmal auch. Es gilt eben da, für jeden Einzelnen die Balance, die Melange zu finden zwischen dieser Achtsamkeit und diesem Wagemut. Und das ist natürlich auch ein bisschen, und das ist auch gut so, eine Frage des Alters. Eben, wie du richtig sagst, macht man mit jungen Jahren natürlich schon mal mit diesem Adrenalinstoß und Hormone und allem, dann springt man über die Grenzen schon mal.
Fühlt sich auch unverwundbar.
Und dann sollte man natürlich, wenn man das überlebt, und auch gesund überlebt und nicht im Rollstuhl endet, dann ist das natürlich extrem tragisch. Wenn das so ist, dann sollte man sich dessen auch bewusst sein und sagen, so, jetzt habe ich das. Ich habe zum Beispiel, ich bin viel Motorrad gefahren, auch auf Ibiza, hatte fast mal einen unglaublich schlimmen Unfall da mit meiner schwangeren ersten Frau hinten drauf. Ist auf einmal auf so einer langen geraden Straße, ich war gar nicht so schnell, ist aber so ein Traktor unmittelbar vor mir nach links abgebogen, ohne Blinker, ohne alles. Ne? Und dann konnte ich gerade noch, ich bin so dicht vor dem zum Stehen gekommen.
Also so Momente, die vergisst man einfach nicht, weil das ist so Adrenalin geladen.
Ja, na klar.
Und,
davon hat ja jeder Mensch einige.
Ja, absolut.
Ne? Wenn du es überlebst, ist wunderbar.
Oder man merkt, ein LKW kommt angerast und wenn du irgendwie 2 Sekunden eher über die Straße wärst,
halbe
du platt.
Sekunde,
ja. Manchmal sind Bruchteile einer Sekunde.
Genau. Und viele Dinge wissen wir ja gar nicht. Wenn wir jetzt mit dem Flugzeug geflogen wären und da hätten wir das Taxi genommen.
Stimmt.
Und, ne, also was da alles für Dinge sein, fast Unfälle passiert sind. Und jedenfalls habe ich dann nicht danach, sondern ich glaube 2 Jahre später, irgendwann saß ich auf dem Motorrad und habe dann gesagt, so, das wird meine letzte Fahrt sein. Habe irgendwie drüber nachgedacht. Das ist so lange gut gegangen. Ich danke dem lieben Gott oder wem auch immer, wer dafür verantwortlich ist, dafür, dass ich diese tolle Zeit auf Motorrad hatte und nicht einen schweren Unfall hatte. Und jetzt höre ich auf.
Ja,
jetzt treibe ich es nicht auf die Spitze. Und ich glaube, das ist das, dieses zu finden, diese in Anführungszeichen Vernunft oder was auch immer, dass man sagt, so, das habe ich jetzt so ausgereizt, das Ding, jetzt wollen wir das Glück nicht überstrapazieren. Vielleicht ist es so, man muss auf seine innere Stimme hören im Leben.
Disziplin und dranbleiben, das sind zwei sehr wichtige Faktoren, um etwas zu vollenden, auch um etwas zu lernen. Du hast es ja gesagt, es ist immer doof, wenn man anfängt, etwas zu lernen und nicht richtig lernt und dann eiert man rum, zerfasert und lässt es dann irgendwann sein. Man braucht einen Plan, aber um erfolgreich zu sein, braucht man diesen Willen, dran zu bleiben und Disziplin. Hast du mit Rückblick auf deine lange Karriere Tipps, wie man trotz Enttäuschungen und Niederlagen dranbleibt und auch diese Disziplin aufrechterhält? Weil man kann 10-mal auf die Nase fallen, aber am 11. Mal klappt's. Natürlich gibt's auch leider Fälle, die fallen 20-mal auf die Nase und es klappt nie. Irgendwann merken sie dann, ich bin dann doch wohl auf dem falschen Weg und ich muss mir was anderes überlegen, weil dieser Lebensweg beruflich, der funktioniert bei mir nicht. Aber dranbleiben, Disziplin. Hast du da Tipps? Ich meine, du hast gesagt, du warst eigentlich nie so ehrgeizig insofern.
Also ein Tipp ist, was ich jetzt auch mit unserem Sohn, wir haben, glaube ich, wirklich gestern noch drüber gesprochen am Frühstückstisch, dass er, wir, Victoria und ich, wir stellen beide mit so ein bisschen Sorge fest, dass er sich für nichts wirklich begeistert. Und ich habe ihm gesagt, wie wichtig das ist im Leben eines Menschen, einen Beruf zu finden, der ihn erfüllt, der ihm Freude macht. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du morgens aufstehst und sagst, ach, jetzt muss ich wieder in das Büro gehen, was mir keinen Spaß macht. Und den leide ich, kann ihn nicht leiden und dann sehe ich dieses Arschloch wieder und so. Aber das große Glück neben der Gesundheit und dem Social Umfeld, also deine Familie und deine Freunde, direkt danach kommt für mich, dass du eine Beschäftigung hast im Leben, die dir Freude macht. Dann wirst du automatisch auch gut sein. Du wirst dein Geld verdienen, wirst dein Auskommen haben, weil du es mit Spaß machst. Du musst ja nicht immer Weltkarriere machen. Du kannst auch Busfahrer sein. Mein Busfahrer, wir haben es mal ausgerechnet, glaube ich, 3 oder 4 Mal um die Welt gefahren. Mit dem habe ich 10 Theatertourneen gemacht. Dem bin ich befreundet. Ein ganz toller Typ. Der ist leidenschaftlicher Busfahrer. Wir haben nächtelang, habe ich bei dem vorne im Bus gesessen, wenn die anderen hinten gepennt haben. Und habe ich mit ihm unterhalten. Und wir sind wirklich dicke Freunde seit vielen Jahren. Und das ist für mich immer so ein Beispiel. Der ist Busfahrer. So. Ja, und? Das sagt er, und? Irgendwelche Probleme?
Nein. Er lebt das, was er tut.
Macht er mit einer Selbstverständlichkeit und mit einem Stolz und mit einer Leidenschaft. Der macht es wirklich leidenschaftlich gerne. Und das ist das, was ich meine. Ich sage meinen Kindern immer, viel entscheidender als das, was du machst, ist, wie du es machst. Ja. Mir ist es lieber, du bist ein toller Gärtner, ein leidenschaftlicher, als ein schlechter Bundeskanzler. Das meine ich ganz ehrlich. Das hört sich auch ein bisschen nach einem Spruch an irgendwie. Aber das ist meine felsenfeste Einstellung. Wenn jetzt mich jemand fragt, sagen würde, lieber Gott, du hast jetzt die Möglichkeit, Heiner, dein Sohn, der Vito, der kann Bundeskanzler werden, der wird aber nicht so ein guter. Oder er wird ein Gärtner und er ist total erfüllt davon. Ja. Würde ich direkt sagen, Gärtner, bitte, bitte.
Würdest du denn auch sagen, dass viele Menschen auch vielleicht in ihrem beruflichen Lebensweg scheitern, weil sie neue Aufgaben eher als eine Bedrohung, als eine Chance sehen? Weil das ist ja auch so, dass viele Menschen dann doch eher so in ihrem Wohlfühlkosmos in Anführungsstrichen dann erstarren und verharren und gar nicht mehr offen sind. Wie gesagt, auch nicht mehr diese Neugierde, Offenheit haben für neue Dinge. Manchmal wedelt das die Welt vor der Nase rum und sagt, hier, du hast so viele Chancen, aber die sehen es nicht als Chance, sondern eher als Bedrohung. Oh Gott, da müsste ich mich ja bewegen, da müsste ich
irgendwas. Klar, das ist das immer, wie du etwas, aus welchem Blickwinkel du eine Herausforderung betrachtest. Ja. Wenn
Ich sag nur Meet Your Master, das ist eine Herausforderung gewesen, aber du hast sie angenommen.
Ja, zum Beispiel, ich sage das auch in meinem Kurs übrigens, ich habe diese ABC-Regeln, glaube ich, da angewandt. Eine Aufgabe ist keine Bedrohung, sondern eine Chance. Und wenn ich, sagen wir mal, ich bin jetzt bei Wetten, das eingeladen und muss dann Gedicht aufsagen. So, das, ich weiß, da sind also in der Arena, haben wir so gemacht, nämlich auf Mallorca, auf der Nachbarinsel von dir. da sind ja schon mal 30.000 Zuschauer oder was. Wahnsinn, und dann sind da noch 12 Millionen in Deutschland allein nur am Fernsehen. Und da musst du das Gedicht aufsagen. Es gibt ja Wohlfühlmomente im Leben und der gehört ja nicht zwingend dazu. Das sind ja doch auch für einen Schauspieler eine Herausforderung. Du bist dann die Kamera und kannst du das, hast du das überhaupt noch drauf, das Gedicht und so. Ne? Ich würde lieber irgendwo eine Ecke sitzen und einen Schluck Rotwein trinken. Das ist entspannter. Aber dann sagst du dir auf der anderen Seite, gut, das ist die Challenge, das machst du jetzt. Und wenn das jeder könnte, dann würde es jeder machen, aber du kannst das. So, und dann redest du dir das in Anführungszeichen schön und gehst raus und machst das. Und so gibt es im Leben von jedem natürlich Momente, wo du sagst, ach nee, das mach ich lieber nicht. Und dann würde ich sagen, überlegst dir zweimal. Denn es ist ein unglaublich schönes Gefühl, etwas wirklich gut gemacht zu haben. Und dann in der Retrospektive das zu betrachten und zu sagen, ja, das ist dir gelungen. Das hast du gut gemacht, da bist du ins kalte Wasser geschwommen. Und so schlimm war es doch eigentlich gar nicht.
Und vor allem, wenn du den Mut eben hattest, dich aus deiner Komfortzone zu bewegen und was anzugreifen.
Was soll letztendlich, du musst es auch relativieren. Die Erde dreht sich weiter, auch wenn du dann Patzer bei dem Gedicht hast. Wenn das ist.
Dann ärgerst du dich mal für ein, zwei Tage und dann geht das Leben weiter.
Ja, auch die Welt. Geld dreht sich, weil das interessiert doch letztendlich keine Chance.
Hattest du immer schon ein großes Urvertrauen an dich und auch dein Können oder ist das eine Sache, die du über die Jahre erarbeitet hast? Es gibt ja Menschen, die schon als 10-Jähriger extrem selbstbewusst sind. Ist sehr selten, finde ich. Also meistens ist es eine Reise, wir erarbeiten uns das. Aber wie war das bei dir? Hattest du so ein Urvertrauen und hattest schon immer auch so ein Grundgefühl, ich werde meinen Weg schon machen und irgendwie wird das alles laufen? Oder hattest auch du mal Phasen, wo du sehr unsicher warst und nicht genau wusstest?
Ja, dieses Grundvertrauen hatte ich eigentlich nie, um es mal so zu beantworten, weil ich auch immer schlecht in der Schule war. Also war ich immer das Schlechteste in allem. Und in anderen Dingen war ich maximal mittelmäßig. Das Einzige, was ich immer, von dem ich überzeugt war, ist, dass ich die Schauspielerei, dass ich das kann. Aber auch nicht zwingend. Ich hatte wirklich lange Phasen, wo ich das für mich konnte, aber ich konnte es nicht auf der Bühne darstellen oder erst recht nicht vor der Kamera. Da konnte ich diese Leistung nicht bringen, weil ich da irgendwie gehemmt war oder so.
Ne? Aber hast du vor der Familie gespielt, weil du sagst, nicht jetzt vor der Kamera oder auf der Bühne. Also du hast sozusagen was schon gelernt, deine Rolle und hast es dann
vor Freunden.
Einfach für dich, für dich selber.
Das braucht man gar nicht, das weiß man, dass man das kann. Ne? Es ist ja nur eine Ausstrahlungssache, das kommt aus den Augen raus. Ne? Ich meine jetzt gar nicht irgendwelche, dass du mit den Augen rollst und Schaum vom Mund hast, solche exzentrischen Dinge, sondern einfach dieses natürliche Spielen, dieses ganz normale, lästige Wegspielen, ne? Das ist ja das Allerschwerste, ne? Wenn du sagst, kannst du mir mal sagen, wie spät es ist, ne? Dann sagt das mal jemand, der soll das vor der Kamera sagen, ne? Wie sich das dann anhört. Und das wusste ich immer, das kann ich, da habe ich eine Begabung für. Aber das konnte ich dann auch lange Zeit nicht wirklich, also so 100%. Das ging zwar immer noch besser als bei den meisten anderen, aber ich wusste, dass ich es besser kann. Und das hat mich immer geärgert, dass ich das nicht abrufen kann, wenn es drauf ankommt, wenn die Kameras laufen oder wenn die Leute im Zuschauerraum sitzen. Und das habe ich mit der Zeit gelernt, Gott sei Dank.
Kannst du dich noch erinnern, dass es da mal so einen Moment gab, wo du jetzt merkst,
jeder Anfänger hat das, glaube ich.
Klar, natürlich. Ja, aber
als Anfänger hast du immer ein Spektrum zwischen dem, was du wirklich kannst und was du dann unter dem Stress abrufst. Und das gilt es eben, diese Lücke zu schließen. Das ist halt die Berufserfahrung dann.
Gab es in deinem Leben eine ganz besonders wichtige, prägende Phase oder auch einen Wendepunkt, der für dich extrem nachhaltig war und wo du sagst, das war gut so oder das hat mich in eine richtige Richtung geschubst oder so im Nachhinein? Gab es irgendwie einen ganz prägnanten Wendepunkt in deinem Leben?
Ich würde jetzt mal spontan sagen, würde ich von zwei reden. Der eine war diese, als ich 11 Jahre alt war, diese Begegnung mit diesem Lehrer. Ich weiß nicht, ob ich sonst diese Nähe entdeckt hätte. Weiß man ja nicht.
Also ich bin sicher, weil ich glaube auch, dass das Universum, es wollte dir etwas zeigen. Ja. Und das war wichtig, dass du diese positive Erfahrung machst.
Gerade in meiner Zeit, wo nichts funktioniert hat als Schüler, war das natürlich auch so schön, ne, vom psychologischen her. Und das Zweite ist ja wahrscheinlich die Begegnung mit meiner zweiten Frau, mit Victoria, die ich in einer Phase getroffen habe, in der es mir wirklich nicht gut ging, in der ich sehr körperlich ziemlich am Ende war. Wir haben das sogar dokumentiert, weil wir kurz nachdem wir uns kennengelernt haben, haben wir so eine gemeinsame Kur gemacht. Sie hat dann auch gemerkt, dass ich da irgendwie, das war nicht eine Entziehungskur, also wir sind einfach in so ein Ding, und da wirst du
alles durchgecheckt, alles Blutwerte und
alles, was dazugehört. Ne? Und die haben gesagt, also ihre Werte, ich war damals 47, glaube ich, ihre Werte sind, um es mal salopp auszudrücken, extremst beschissen, Herr Lauterbach. Also das ist Bauchspeicheldrüse und alles, was so gefährlich ist, das ist alles am Anschlag. Und dann habe ich Victoria kennengelernt, also dann kann ich es schon, und dann habe ich mit ihr mein Leben wirklich umstrukturiert, dank ihr das geschafft auch, mit ihr das gemeinsam gemacht. Und heute ist dieses Gespräch bei unseren Ärzten ist genau andersrum. Also was sie für Werte haben, ist unglaublich. Das sieht man auch. Und das sage ich eben auch habe ich in meinen Biografien geschrieben und sage auch vielen Menschen, die mich darauf ansprechen, sage immer wieder, also es ist nie wirklich, man kann sagen, es ist nie zu spät, sowas einzuleiten. Man glaubt gar nicht, was der menschliche Körper alles verzeiht. Du kannst noch einen richtigen U-Turn machen. Wirklich. Wenn du nicht morgen stirbst, gut, es gibt natürlich immer irgendwo. Aber dieser Punkt ist wesentlich weiter oben, als man sich vorstellt.
Nun bist du ja wirklich unglaublich durchtrainiert, fitter als mancher Mitdreißiger. Man kann sich ja davon überzeugen. Es gibt ja auch Fotos, wo man sagt, alter Verwalter, Wahnsinn, der Heiner hier, der zeigt den jungen Dingern, wo es lang geht. Aber woher nimmst du diese Disziplin? Hast du einfach da in deinem Kopf was umgestellt? Weil ich mache auch gerne Sport, aber es gibt Tage, da habe ich Bock drauf, und dann gibt es Tage, da sage ich, aber es nützt nichts, der Körper dankt es einem. Ja. Ist es bei dir auch so oder hast du so diese Grundeinstellung, dass du sagst, ich habe ja gemerkt, wie unglaublich gut mir das getan hat, dieses Umschwenken, dieses Achten, das Hören auf mich, meinen Körper auch fordern. Deswegen mache ich das grundsätzlich gerne oder wie ist das bei dir so? Schwankt das?
Der Helmut Dietl, der Regisseur, mit dem ich Rossini gedreht habe, der hat mal was ganz Schönes in der Richtung gesagt. Und zwar war ich mit ihm Golf spielen, also eine Golfrunde mit Helmut Dietl. Die sollte man, wenn man das, er ist ja leider tot mittlerweile, das war ein unglaublicher Genuss mit dem Golf, muss man sagen. Das war wie ein eigener Film. Aber jedenfalls sagte der, das war so in meiner Phase, der kannte mich halt auch aus der anderen Zeit und sagt, sag mal, Heiner, der knipst ja immer mit den Augen, trinkst gar nichts mehr. Da sag ich, nee, schon seit 2 Jahren. Ja, raus nimmer. Dann sag ich, nein, habe ich auch aufgehört. Ja, machst nur noch Sport? Sag ich, ja. Wie oft? Ja, jeden Tag. Ja, bist du Suchtmensch. Bist du Suchtmensch.
Aber natürlich
und da ist schon was dran. Also ich neige dazu, Sachen ziemlich intensiv zu machen. Und leider auch die.
Mit Haut und Haaren bist du dabei. Also
leider auch Alkohol, Drogen und diese ganzen Sachen, Rauchen. Mhm. Aber ich mach's offensichtlich auch beim Sport und bei gesundheitlichen Dingen. Und es ist einfach schön, wenn das Gefühl nach dem Sport, wenn ich morgens Sport mache und habe ich den ganzen Tag ein gutes Gefühl. Und wenn ich den nicht mache, habe ich ein ganz klasse Gefühl, hätte gern dieses gute Gefühl wieder. Deswegen mache ich es dann.
Ja. Nun ist es ja so, dass Männer, das ist auch eine Sache der Erziehung, häufig gerne verdrängen, wie verletzlich eigentlich unser Körper ist. Also wir fühlen uns unverwundbar. Ich habe gesagt, als junger Mensch, da denkst du ich kann auch jetzt hier 100 Meter fallen, ich werde trotzdem das alles überleben. Wann ist dir das dann vor diesem Wendepunkt wirklich bewusst geworden, wie verletzlich du eigentlich auch bist und wie schnell eben auch der Körper dann sich rächt? klar, du hast gesagt, wenn man dann diesen U-Turn macht, dann ist es fantastisch, was der Körper verzeiht und wie man sich auch wieder gut entwickelt. Aber wann ist dir das bewusst geworden? Das erste Mal, diese Verletzlichkeit, die wir alle haben, dass der menschliche Körper eben doch nicht so robust ist, wie wir uns das immer alle wünschen.
Ja, du kommst natürlich, wenn du so diese ganzen Dinge zu dir nimmst und konsumierst, dann kommst du dann irgendwann, wenn du beim Arzt sitzt, ne, und der sagt dir deine Werte. Ich hatte jetzt nicht einen speziellen Unfall, obwohl ich ja mal Stuntman werden wollte und eigentlich ziemlich gefährliche Dinge da auch gemacht habe in diesem Zusammenhang, hatte ich nie, ich habe mir einmal hier den mittleren Knochen gebrochen, ansonsten habe ich nie, ich habe keinen einzigen Knochenbruch. Ich habe mir die Schulter so ein bisschen angebrochen mal, aber was ja auch, ich bin ja viel Ski gelaufen und sowas alles schon.
Das ist aber dann eine Leistung, ne? Muss man
ja
sagen.
Ja, das heißt Leistung, ich habe auch viel Glück gehabt im Leben, auch in dieser Beziehung.
Stimmt.
Insofern habe ich nicht wirklich, sagen wir, ich habe nicht mal so kurz im Rollstuhl gesessen oder solche Sachen, das habe ich nicht erlebt.
Ja. Was genießt du ganz besonders am Älterwerden und worauf kannst du gut verzichten?
Verzichten kann ich eigentlich auf alles, was mit Älterwerden zusammenhängt. Ich habe wirklich aufgehört, darüber nachzudenken. So Dinge, die man nicht verändern kann, sind für mich keine langen Gedanken wert, weil es ist ja, warum soll ich darüber nachdenken? Was ich schön finde, ist, dass ich wirklich mit den Jahren ein bisschen klüger geworden bin. Nun mag der eine oder andere, der mich mit 30 kannte, sagen, das ist ja keine so große Leistung, wenn man dich damals gesehen hat. Zurück gab es ja nicht viel Strecke. Aber muss ich wirklich sagen, also was ich auch eben erzählt habe, dass ich anders lerne heute, dass ich anders an solche Dinge rangehe, an Ziele zu verwirklichen rangehe und solche Dinge, dass ich meinen Kindern, glaube ich, ein ganz guter Lehrer bin, dass ich ihnen viel vermitteln kann. Das sind Sachen, die mir Spaß machen, wenn ich sehe, wie ich mich da verbessere in diesen Dingen. Alles andere, dieser körperliche Zerfall, sage ich jetzt mal, und so Sachen, da kann man natürlich drauf verzichten.
Aber nochmal, also lass dir bitte mit großer Bewunderung sagen, ich finde es wirklich toll, man sieht dir ja an, wie du auf dich achtest und du hast ja so eine Grundspannung, du hast was trainiert, du siehst auch wirklich toll aus. Also ich finde, das strahlt man ja auch aus, also man merkt ja, ich glaube schon, dass das auch der, auch die Augen, also man merkt ja, wenn man irgendwie jahrzehntelang sich schlecht ernährt, gerade wenn man älter wird, ne? Also ich meine, klar, wenn du 30 bist, dann kannst du auch irgendwie 10 Jahre Drogen genommen haben, aber dann sieht man das nicht. Wir leben leider in sehr bewegten Zeiten, lieber Heiner. Zuerst Corona, was ja nun hoffentlich endlich jetzt mal irgendwann Vergangenheit sein wird. Das wird uns immer begleiten, dieses Virus, aber ich bin guter Dinge, dass wir lernen, damit zu leben. Jetzt haben wir diesen schrecklichen Ukraine-Krieg. Wie gelingt es dir dabei, trotzdem deine gute Laune zu behalten, Optimismus zu behalten, weil man wird ja zugeballert mit einfach negativen Nachrichten. Das muss ich sagen, also mich belastet das sehr. Ich stelle teilweise schon gar nicht mehr die Nachrichten an, weil man kann es nicht mehr aushalten. 2 Jahre Corona-Ausnahmezustand und jetzt dieses wirklich furchtbare Thema, Krieg vor der eigenen Haustür. Wie gehst du damit um? Wie versuchst du das nicht zu sehr an dich ranzulassen?
Ja, also ich wollte gerade sagen, so gut gelingt mir das nicht, dass ich immer gute Laune bin, denn mir geht es da genauso wie dir, dass ich, also mit Corona, das hat natürlich, also es ist in beide Corona-Lockdowns ist zum Beispiel ein Kinofilm von mir gefallen, der jetzt gerade auf super Weg war und bumm, Kinos zu. Dann konnte ich nicht mehr arbeiten und als wir dann wieder arbeiten konnten, unter sehr verschärften Bedingungen.
Ja, ständig
jeden
Tests,
Tag
ne,
und, Test, oh, jeden ja, Tag. Ja, ja. Und dann diese Masken an und pipapo. Ich sage immer, ich bin 4G, also 2-mal geimpft, genesen und genervt.
Das finde ich wunderbar. Ja,
wirklich
Team
jetzt langsam,
hier, Team hier. Also
ja, langsam Zeit.
Ja, nee, vor allem, also gut, das ist jetzt ein Riesenfass, aber ich finde, zuerst war ich auch absolut immer der Meinung, das ist alles wichtig und gut, ich finde, jetzt muss wirklich mal eine Bewusstseinsveränderung da sein. Wir müssen weiter die Risikogruppen schützen, also Pflegeheime, alles wunderbar, aber ansonsten, wir haben über Risiko gesprochen, über Ängste.
Du kannst die Leute nicht mehr Quarantäne sprechen. Das ist ja auch gar nicht mehr, du hast jede Erkältung, eine Grippe sowieso, da warst du ja 2 Wochen flachgelegen, vergessen die Leute immer alles.
Absolut.
Und also, diese Omikron-Variante, die scheint ja wirklich nicht so stark zu sein in ihren Wirkungen, da kann man dann nicht die Leute eine Woche in Quarantäne schicken. Das bricht ja alles zusammen und man hat auch leider das Gefühl, dass die Rechte nicht weiß, was die Linke tut. Nee, also das nervt mich schon alles extrem, muss ich auch sagen. Obwohl ich immer nie ein Impfgegner war und Corona-Verleugner, bin ich doch langsam jetzt an dem Punkt, wo ich sage, Kinder, jetzt müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht zu viele Leute gegen euch einbringt mit euren Entscheidungen, denn die Leute wollen jetzt einfach mal wieder einen Alltag erleben.
Genau.
Das mit dem Krieg ist für mich sowieso schon immer das, wenn ich so bei Interviews gefragt werde, was wünschen Sie sich denn? Da sage ich immer Frieden auf Erden, wirklich. Und das hört sich blöde an, aber es ist genau so gemeint, wie es da steht. Ich wünsche mir, dass die Menschen irgendwann mal in der Lage sein werden, diese Kriege abzuschaffen und ihre Probleme auf eine Art und Weise lösen werden, die uns würdig ist. Es ist doch nicht vorstellbar, dass so zivilisierte Geschöpfe, wie wir es mittlerweile sind, sich gegenseitig töten müssen, um ihre Probleme zu lösen. Das kann doch nicht sein. Es ist mir jetzt wurscht, grundsätzlich wurscht, ob das in Afrika stattfindet oder
in Syrien Ukraine oder sonst wo.
Wir haben fast auf der ganzen Welt permanent irgendwo einen Krieg. Es ist abartig. Und ich bin sowas, da bin ich wirklich auch 4G. Ich bin extremst genervt von dieser, von unserer Spezie, dass wir das nicht auf die Reihe kriegen.
Dass wir einfach nicht aus den Fehlern lernen, dass immer wieder dieselben Fehler begangen werden, bin ich ganz bei dir. Aber es ist traurig und auch die Motivation häufig sind, es geht's um Glauben, dann geht's um geopolitische Geschichten, um Machtspielchen. Ja. Also grauenhaft.
Ja.
Im kommenden Jahr rundest du. Du bist 60.
Oh, jetzt muss ich erstmal 69 werden.
Also wie oft blitzt in dir der Gedanke auf, Wahnsinn, schon wieder ein Jahr um, das Leben ist so toll, es macht mir so viel Spaß, aber warum rast die Zeit so dahin?
Ja,
also
ist das unfassbar. Ja, ja.
Also wie geht man, also sagst du auch, nützt nichts, auf und zu?
Nee, durch, klar. Das nützt ja nichts. Ne? Aber man ist trotzdem immer wieder überrascht. Aber ich hatte das schon... Als ich ganz jung war, so Anfang 20 und so, habe ich mich schon sehr mit dem Tod beschäftigt. Mhm. Einfach weil das schon eine Vorstellung ist, mit der man sich irgendwie anfreunden muss im Laufe eines Lebens, dass es ein Tag kommen wird, wo man dann stirbt und man endgültig nicht mehr da ist. Also ich glaube jetzt nicht zwingend an die Wiedergeburt. Wenn das so ist, dann ist das schon manchmal so eine Erkenntnis, wo du sagst, da möchte ich jetzt nicht dran denken, ne? Denn das ist vielleicht so ein bisschen die ewige Gerechtigkeit. Je angenehmer man es im Leben hatte, umso schlimmer ist der Tod für einen. Und die Vorstellung, dann nicht mehr da zu sein und dieses alles nicht mehr zu haben auf der Welt, an dem man sich so erfreut hat. Mit zunehmendem Alter werde ich auch immer naturverbundener. Ich glaube, das ist auch so typisch. Deswegen gehen die alten Leute dann immer spazieren.
Absolut. Ich meine, die Prioritäten verändern sich. Ja. Also einiges bleibt auch im Leben. Ich glaube, das gibt so Dinge, die vielleicht man, also wenn man Musik als junger Mensch geliebt hat, liebt man sie auch noch als alter Mensch. Ja. Aber einige Dinge verändern sich total. Aber ich meine, ich bin etwas jünger als du, aber diese Gedanken kommen mir auch teilweise schon im Kopf rum. Und ich finde es immer ist es ja die Waage. Man liebt ja das Leben, man möchte sich auch nicht von trüben Gedanken mitreißen lassen. Aber ich finde es eben, wie du sagst, auch wichtig, sich damit auch mal irgendwann zu befassen. Das ist ja eine schmerzhafte Erkenntnis, die eigentlich Vergänglichkeit. Aber also würdest du das als Appell auch sagen, ja Leute, scheut da nicht vor zurück. Natürlich vergesst nicht dabei zu leben. Das Leben ist wunderbar. Also genießt es und denkt nicht über das Sterben nach. Aber es ist auch wichtig, das nicht komplett zu verdrängen, dieses Thema.
Nein, ich glaube, auch hier ist die Melange das Entscheidende. Also wenn man so ein bisschen Bewusstsein hat im Leben, dann verdrängt man sowas auch nicht. Das sind ja Idioten, die das mal, was sterbe ich irgendwann?
Ist dann so, ne?
Also das traue ich uns allen nicht zu. Aber man sollte sich natürlich nicht zu sehr damit beschäftigen, aber es ist ja trübsinnig. Man sollte versuchen, ein gesundes Maß zu finden. Und ich glaube auch, dass es so ist, dass das von der Natur ganz gut eingerichtet wurde, dass du, wenn du jetzt nicht vorher an einem Unfall oder irgendwas stirbst oder an einem Krebs, dass du dann auch wirklich lebensmüde wirst. Dass du sagst, oh ja, wenn du so 80, 85, 90 wirst, 93, dass du, ja, ich bin jetzt nicht todtraurig, wenn es so weit kommt. Ich habe genug gelebt irgendwie. Ich habe das bei älteren Männern oder bei alten Menschen festgestellt. Die hatten so eine... Die waren jetzt nicht lebensüberdrüssig und die ist lebensmüde, wie wir das normalerweise, was wir darunter verstehen,
du weißt,
was ich meine.
Das hat meine Mutter mir vor einem Jahr gesagt. Ja, also keine Sorge, Alexander, also ich werde sie nicht umbringen, ich bin des Lebens müde. Ja. Ich habe so viel auch leider Negatives erlebt, habe so viel Kummer gehabt, auch ist natürlich jetzt traurig, das zu sagen, aber da tut sie mir auch unglaublich leid, aber sie hat das mir gesagt.
Ja,
sie
schlecht.
Aber natürlich tut es mir leid, wenn sie sagt, sie hatte so viel Kummer und deswegen, so viel, auch Menschen sind schon gestorben, die ihr viel bedeutet haben. Und deswegen ist sie jetzt in ihrem...
Hat genug,
genug.
Wenn die Leute sagen, um Gottes Willen nochmal 20 sein, Gottes Willen, wenn so alte Menschen das sagen, dann hat das schon was. Und es ist ja eigentlich dann auch schön, also es würde mich auch wundern, wenn die Natur das nicht so eingerichtet hätte, die ja alles perfekt gemacht hat. Das ist ja wirklich unglaublich, ne? Wenn du dich in unserer Welt bewegst, wie die Bienen die Blumen bestäuben. Das ist ja ein reines Wunder, diese ganze Natur.
Definitiv.
Ne? Und dann kannst du dir vorstellen, dass die das auch so eingerichtet hat, wenn da nicht ein herber Cut kommt irgendwann, dass du so dahin alterst und dann auch in Frieden stirbst. Mhm.
Was ja natürlich unser aller Wunsch wäre. Natürlich ist das Leben auch da nicht planbar. Nee. Manchmal kann es auch leider sehr, sehr schrecklich enden, dass man dann lange sich dahin, also vegetiert und quält und also anderes Thema.
Ja, klar.
Wie ist denn im März 2022, heute am Tag, wo wir diese Aufnahme machen, wie ist denn da so dein gefühltes Alter? Schwankt das oder ist das so, weil das hat ja jeder so ein gefühltes Alter. Kennst du dich nicht?
Mein Alter ist 68. Gut. Ich werde in ein paar Tagen 69.
Also du fühlst
dich
nicht. Und
ich werde in 11 Jahren dann 80, sofern Gott will. Das ist überhaupt das Allerschlimmste, wenn diese Vorstellung, 11 Jahre ist ja gar nicht so lang hin.
Ja, das vor allem, weil die Zeit so rast, wie wir schon festgestellt haben.
Wie wir ja alle feststellen, vergeht die Zeit mit zunehmendem Alter immer schneller.
In welchen Momenten fühlst du dich ganz besonders lebendig? Weil es gibt ja Momente, wo man manchmal sich auch zwickt und sagt, es ist mir jetzt zu viel Routine. Und manchmal gibt es Momente, wo man sagt, ja, das ist Leben. Das ist das, was das Leben ausmacht. Und das kann für jeden ja was anderes sein. Der eine hat dieses Gefühl, wenn er auf einem Berggipfel steht. Der andere hat dieses Gefühl, wenn er Sport macht und irgendwie über seine Grenzen hinausgeht. Jeder sieht das anders. Wann hast du dich zuletzt lebendig gefühlt?
Ja, um nicht wieder meine Frau und meine Familie ins Spiel zu bringen, würde ich mal was anderes sagen.
Gut.
Letzten Samstag vor einer Woche, da hat der erste FC Köln in Leverkusen gewonnen. Und das war so ein Moment, wo ich mich extremst lebendig gefühlt habe.
Mehr braucht man da, glaube ich, nicht zu sagen.
Ja.
Du hast schon erwähnt, deine Tochter Maja ist 20 und die studiert jetzt Schauspiel in London. Mit was für einem Gefühl erfüllt dich die Tatsache, dass deine Tochter sein Talent geerbt hat und in deine Fußstapfen treten möchte? Also was ist jetzt doofes Wort mit in deine Fußstapfen tritt sie nicht, aber sie macht das, was dich auch das Leben wirklich begeistert hat, was dich ausgefüllt hat. Was für ein Gefühl hast du da, wenn du dabei denkst?
Es ist insofern ein schönes Gefühl, als dass ich um ihr großes Talent weiß, was sie wirklich hat. Und das sage ich überhaupt nicht mit einer rosaroten Vaterbrille, sondern eher mit einer dunkel getönten, sehr skeptischen Brille. Ich würde mein Kind immer kritischer anschauen. Aber sie ist mit einem unglaublichen Talent gesegnet. Es gibt ja die zwei, wie ich in meinem Kurs auch sage, bei Meet Your Master gibt es ja die zwei die Kernbrennstufen unserer Profession sind Talent und Leidenschaft. Du musst beides haben, sonst wirst du diesen Beruf nicht stemmen. Und dieses Talent hat sie in großem Maße. An der Leidenschaft könnte sie noch ein bisschen arbeiten, beziehungsweise die Leidenschaft an ihr. Aber insofern bin ich da schon mal sehr glücklich, denn es wäre nichts verhängnisvoller, als dass sie das unbedingt machen wollte. Und ich würde sehen, dass sie es nicht kann. Und wie bringst du das deinem Kind bei?
Also das ganz wäre, harte Nummer.
Das würde mir überhaupt keinen Spaß machen. Insofern bin ich sehr glücklich. Und dass wir haben ja schon zusammengearbeitet, schon ein paar Mal. Und das macht natürlich einen enormen Spaß, wenn du mit deiner Tochter dann so tolle Szenen hast, die wir dann vorher proben, wir die zu Hause bei uns im Wohnzimmer schon.
Und ist sie und nicht so. Auch im, sie ist doch in deinem Tutorial, ist sie doch auch ein Teil, oder ist
das genau. Da mache ich mit ihr so ein bisschen
was
so,
doch
eine,
toll
so
eine ist, ne?
Performance,
so, super.
Wie man so eine Szene einübt, zeigen wir da. Genau, das habe ich mit ihr gemacht, weil ich sagte, so einen besseren, billigeren kriege ich nicht.
Und wie war für dich der Prozess des Loslassens? Es ist ja immer ein Prozess, die Kinder verlassen das
London
Haus,
jetzt,
ne? Genau, ja, so dass du sagen musstest, ist so, natürlich, so ist das Leben. Deal with it, ne? Aber trotzdem ist es ja ein Einschnitt. Und wie ist das jetzt so?
Ich habe ja selber fast die ganze Welt bereist, viel mit meinem Beruf. Ich habe überall gedreht, in allen Kontinenten, habe dadurch die Welt kennengelernt und bin dafür sehr dankbar. Bin aber immer schon viel gereist. Ich bin ja mit 19 Jahren ein Jahr lang in Indien gewesen, mit dem Unimog
und so.
Oder bis nach Nepal gefahren. Und ich sage allen meinen Kindern immer, vergegenwärtigt euch in der Welt, was Besseres könnt ihr nicht machen. Und dass sie mit 19 Jahren dahin gezogen ist und jetzt jahrelang in einer fremden Stadt für sie wohnt und mit fremden Leuten da anfängt, etwas aufzubauen, das kann ihr kein Mensch mehr nehmen. Selbst wenn sie eines Tages nicht Schauspielerin werden sollte, weil es ihr an der nötigen Leidenschaft fehlt, wird sie von dieser Zeit profitieren.
Kann man auch nur sagen. Jeder sollte diesen.
Mal ganz abgesehen,
aber es ist ein Abend. Die Welt ist ein Abenteuer.
Toll,
also das ist einfach. Die muss auch erobert werden, finde ich. Ne?
Raus aus
unbedingt.
Kosmos,
Und das finde ich auch sehr inspirierend, dass du sagst, dass du mit 19 schon in Indien warst, auch lange Zeit weg, weil das habe ich mich zum Beispiel nicht getraut. Das ist ja auch so eine Sache, die im Kopf stattfindet. Also du musst dann auch den Mut haben, diesen Schritt zu machen. Und den habe ich nicht gehabt. Also ich war dann eher so ein Nesthocker.
Wir hatten ein festes Ziel Afghanistan erstmal wegen dem schönen Haschisch, was da gibt. Man muss natürlich auch Ziele setzen. Hier.
Das wollte ich gerade sagen.
Und dann sind wir weiter bis nach Nepal, weil der da auch toll ist. Nee, davon abgesehen, wir haben ja Musik gemacht, ja, wir waren auch ziemlich spirituell unterwegs, alles Hippies, alles die ganze
alles Dinge mitgemacht.
Und so, das war für uns, hat schon gepasst.
Und Vito, du hast gesagt, dem fehlt es so ein bisschen an einer Idee, also er ist noch nicht so richtig, aber meinst du, dass er vielleicht auch dann irgendwann noch dann mit Schauspielerei um die Ecke kommt, oder hat er was meinst du, was sagt dir deine väterliche Intuition, wo der vielleicht hingehen könnte?
Der hat ja auch eine kleine Rolle gespielt in unserem Film, da den wir zusammen in Marokko gedreht haben, sind zwei Teile fürs Fernsehen, hat so einen kleinen Straßenjungen gespielt, hat er ganz süß gemacht, aber der Vito hat selber nicht so, sagte, nee, das ist glaube ich nicht mein Ding.
Okay.
Und hat auch nicht das Talent von der Maya. Also im Moment, da müsste man dann dran arbeiten. Und ich bin weit davon entfernt, meine Kinder da irgendwo reinzudrücken.
Nein, um Gottes Willen. Nein, das
nee, der muss
ja
was machen.
Kommen.
Wie gesagt, wir müssen was machen, was ihm wirklich Spaß macht. Und im Moment ist es leider, ich meine, der läuft gern Ski und solche Sachen, ist
also
ganz
sportlich.
Ne? Und ansonsten ist er wahnsinnig am Daddeln da mit seinen Spielen. Da, ne?
Spieleentwickler, irgendwas in
der
Branche.
Ja, das wollen sie alle werden.
Das wollen sie alle werden.
Alle Spieleentwickler, oft.
Wer weiß. Man weiß es halt nicht, weil sie sich entwickeln. Zu deinen eigenen Eltern, wie haben die dich geprägt? Du bist ja in einer Unternehmerfamilie aufgewachsen. Dein Vater hat ein großes Sanitärunternehmen gehabt. Wie hast du das in Erinnerung? War das preußisch streng gerecht oder war das auch teilweise so eine Mischung aus allem? Wie haben sich deine Eltern so?
Ja, preußisch streng gerecht käme meinem Vater schon recht nahe, würde ich sagen. Ja,
weil es ja auch die Generation einfach ist, glaube ich, ne? Diese Eltern, diese Vätergeneration.
Ja, klar. Mein Vater war eben schon streng und so strukturiert und hat seine Firma gehabt und die wollte natürlich, dass ich die übernehme und das war dann auch ein bisschen ein Kampf, dass ich da keine Lust dazu hatte.
Und dann in die brotlose Kunst noch gehen, ne? Junge,
ja,
überleg dir das.
Ja, natürlich für einen Unternehmer ist das gar nichts, die Schauspielerei, ne? Das hat sich nicht ernst genommen. Und meine Mutter war schon Musiker und hatte da mehr, die hatte eben auch zu mir gesagt, Heiner, du musst, damals sagte man noch, als Mann muss man das, was man tut, lieben. Darfst du heute gar nicht mehr sagen, sowas. Also der Mensch muss seinen Beruf lieben. Ne? Und das hat sie mir schon vermittelt. Und du musst was tun, was dir Freude macht, sonst wirst du bekloppt. Wenn dir die Firma nichts, wenn dir das nichts bringt, dich da ins gemachte Nest zu setzen, das wäre natürlich wesentlich klüger und einfacher. Aber wenn das nichts für dich ist, dann musst du das frühzeitig erkennen und musst handeln. Ja, also die hat mich da schon bestärkt. Und im Gegensatz zu meinem Vater fand sie das gar nicht brotlose Kunst, sondern ich fand es einen sehr schönen Beruf, die Schauspielerei. Und hat mich da ermutigt auch.
Also war das so Good Cop, Bad Cop, deine Mama hat dich unterstützt und der Vater eher gegrantelt.
Zumal die auch noch sich getrennt haben, aber ich 11 war, da hat das dann noch gepasst auch noch. Aber ich habe dann bei beiden auch unterschiedlich gelebt und so, das war alles in Ordnung. Die Zeiten damals waren andere. Ne? Ja, also meine Eltern haben mich auch noch verprügelt und so Sachen. Die Erziehung war, das könntest du heute alles gar nicht mehr machen.
Aber wie gesagt, das ist die Generation und ist ja auch eine Sache der Prägung. Ja. Was genießt du am meisten an deiner Großvaterrolle? Was liebst du da besonders dran? Weil das ist ja was anderes, ein Großvater zu sein als ein Vater. Das sind andere Ebenen. Ja, also ich
das
bin
Wesentliche ist, dass man nicht verantwortlich ist für die Erziehung. Ne? Also man hat endlich mal kleine Kinder, die man verwöhnen kann.
Genau.
Was man ja am liebsten permanent machen würde mit seinen Kindern. Ne? Würde ja vollstopfen mit Haribos und Schokolade. Und ich komme dann nur immer an und sage, hast die Zähne geputzt abends und nerve. Und das musste halt dann nicht. Das kannst du den Eltern dann überlassen.
Also das ist einfach schön. Ne? Man kann ganz entspannt sein und wahrscheinlich ist dann der Sohn immer am Meckern.
Ja,
Papa, jetzt verwöhn den Kleinen nicht immer so. Du und deine Frau Victoria, ihr seid jetzt mal seit mehr als 20 Jahren verheiratet und sowohl beruflich als auch privat einfach ein super Team. Wie ergänzt ihr euch? Also was macht das aus, dass es einfach seit so einer langen Zeit so toll klappt, dass ihr jetzt auch dieses gemeinsame berufliche Projekt auf den Weg gebracht habt? Das ist ja auch ein Commitment, also dass man nicht nur privat ein tolles Team ist, sondern dass man auch beruflich was stemmt. Was ist das? Was würdest du sagen? Was macht das aus, eure Beziehung?
Ich glaube, das, sagen wir mal, das Fundament dessen, was du da beschreibst, ist Liebe einfach. Dass man seinen Partner liebt, dass wir uns lieben. Das hat natürlich in 20 Jahren, hast du deine Ups und Downs, das ist ganz klar.
Ganz normal.
Aber immer wieder stellt man fest, wenn das Fundament eben gut gebaut ist, dann hält es auch ein paar Erdbeben aus und hält Stürme aus und solche Sachen. Und dann kann man darauf aufbauen. Und es ist elementar wichtig, dass man das Glück hat, den einigermaßen kompatiblen Partner für sich zu finden. Das ist, also hat dann viel gar nicht mehr mit dem Einzelnen zu tun, glaube ich, sondern die Mischung zu finden, dass du den richtigen für dich findest, wo das alles harmoniert und matcht. Zufälligerweise, dass wir beide dann dieses Meet Your Master zum Beispiel so aufbauen, das ist wirklich für die Victoria eine unglaublicher Knochenjob. Die ist 10-12 Stunden am Tag ist die in Videocalls oder im Büro bei uns und ist am Arbeiten für dieses Projekt. Nebenbei haben wir dann noch Immobilien in Köln und so, die
also noch Langeweile
umgebaut
ist nicht.
werden müssen und solche Sachen. Unser eigenes Haus, was permanent, man kennt das ja im Haus, wenn der Keller fertig ist, fängt das Dach an. Also wir haben, die Victoria ist am Arbeiten wie ein Tier, würde ich fast sagen. Die ist enorm fleißig. Das ist auch so was, einen Partner zu finden. Wenn du jetzt sagen würdest, sag mir mal 10 Eigenschaften, die dein potenzieller Partner haben sollte, die für dich wichtig wären. Da wirst du immer so an erster Stelle den Humor, ein bisschen überschreiben, so, ne? Dann ja, irgendwann so mal so verlogen, an sechster Stelle aussehen, ne? Oder so. Aber es wird selten drin stehen, Fleiß, weil das extrem unsexy ist und so unromantisch. Wer will einen fleißigen Partner? Und es ist so wichtig in der Beziehung hinterher. Ja. Ich hatte ja schon die ein oder andere träge Disco-Maus da im Bett liegen, weißt du, wenn die dann morgens nicht aufstehen und so. Das ist in der ersten Nacht, ist das so, okay, ja, wunderbar, dann stehst, bleibst halt liegen, aber 10 Jahre, 20 Jahre undenkbar.
Nein, geht das nicht, klar.
Und die Victoria, das ist eine Macherin, weißt du, ja, wenn ich, toll. Ich weiß, wenn ich die morgen anrufen würde und würde sagen, ich bin's, ich hänge in Delhi, ich habe kein Geld mehr, ich muss einhängen, habe kein Telefon, hol mich. Dann wüsste ich, dass das passiert. Die macht das. Und es gibt so Menschen, da weißt du, wenn die anrufst, da passiert gar nichts. Du sagst, um Gottes Willen, was mache ich denn jetzt? Ich habe keine Ahnung und so. Und die macht das Power, die wird die Botschaft anrufen, da wird es passieren. Und so ist sie. Und das ist natürlich toll, so einen Partner zu haben. Und sie liebt meine Kreativität und sie mag mich als Schauspieler auch unglaublich gerne und liebt meine kreative Ader, auch meine Musikalität und diese Dinge. Und so ergänzen wir uns eben auch dann hier bei Meet Your Master zum Beispiel, dass ich diese kreativen Sachen mache und sie reißt das Geschäft an sich und die Vermarktung und so.
Aber wie du sagst, ergänzen ist nicht nur im beruflichen Zusammenhang toll und wichtig, sondern eben auch im Privatleben. Und ich glaube, es ist ja häufig auch so, dass man gar nicht immer in vielen Dingen auch unbedingt gleich sein muss, ist es wichtig, dass in essentiellen Dingen die Partner gleich ticken, weil sonst wird es schwierig. Aber manchmal ist es ja auch gerade schön,
natürlich,
dass man sich so dass man sich genau, an, dass man sich auch ergänzt mit Stärken, ne, und die
das
Schwächen.
Ist das A und O, finde ich, die Ergänzung. Und das ist fernab von irgendwelchen geschlechtlichen Vorstellungen, dass der Mann hat immer sich um das Geld zu kümmern und die Frau macht das. Nein, bei uns macht jeder das, was er besser kann. Und vorzugsweise soll das bei mir nicht nur Fußball gucken sein, sondern ich habe dann schon ein paar andere Aufgaben auch gestellt, die aber so ergänzen wir uns in unserer Beziehung. Und jeder macht das, was er besser kann. Und so sind wir zusammen ein ziemlich starkes Team, was
super.
Natürlich auch zusammenschweißt.
Kannst du uns eine Marotte verraten? Wir alle haben ja Marotten und witzige Angewohnheiten, teilweise Dinge, die wir nicht bemerken und die uns dann der Partner manchmal sagt, hast du irgendwas, wo du sagst?
Müsstest du Victoria fragen. Fällt mir jetzt im Moment
nicht nee, okay,
ein. Ich habe bestimmt 1000 Marotten, aber jetzt nicht so eine
wurde
essentielle,
sofort,
wo du sagst.
Okay, okay, also man, nicht die Handtücher gerade hängen zu Hause oder so.
Nee, naja, du, im Badezimmer haben wir schon unsere Kämpfe. Ich sag immer, sie ist so ein leichter Badezimmer-Messi. Komischerweise nur im Bad. Ne? Das, diese typischen Sachen, die Zahnpastatube offen lassen dazu. So. Ich sag mal, das ist jetzt mir fast zu blöd, weil das ja der Klassiker ist. Aber kannst du nicht die Zahnpastatube zumachen?
Du, aber kennt man alles, ne? Also einige Dinge.
Aber sonst ist sie total clean und die macht den ganzen Haushalt und alles. Aber im Bad ist sie
ist
irgendwie,
sie da
wird sie zu
Badezimmer Messi, sehr schön. Wo siehst du dich in 10 Jahren? Oder hast du gar nicht so ein weiß ich nicht, eine Lebensvision noch, weil ich meine, also wir haben darüber gesprochen, man wird älter, ich finde so viel Energie, wie du ausstrahlst, wirst du locker 100, lieber Heiner, aber also hast du da schon einen Plan oder sagst du nein, ich freue mich jetzt über jedes Jahr was Gutes und lass es auf mich zukommen oder?
Grundsätzlich Letzteres, aber ich habe ja, als ich Victoria kennenlernte, wirklich am ersten Abend gesagt, ich habe eine Vision. Und dann sagt sie, welche denn? Ich sage, ich weiß aber nicht, ob ich sie dir sagen soll, weil sie hört sich ein bisschen läppsch an. Es reicht für einen Mann, der das einer 20-jährigen Frau am ersten Abend sagt. Aber dann sagt sie trotzdem, dann habe ich natürlich Frauen neugierig, dann habe ich gesagt, gut, dann sage ich sie dir. Aber ich sage sie nur, damit, wenn sie dann eintreffen sollte, diese Vision, dass ich dann hinterher die Gewissheit habe, dass du weißt, dass ich es von Anfang an wusste. Denn wenn ich es dir später sage, dann sagst du, ja gut, kann jeder sagen, dass du die Vision damals hattest.
Genau.
Ne? In jedem Fall habe ich gesagt, ich sehe uns beide, wie wir auf einer Parkbank sitzen und unsere Enkelkinder beobachten, wie sie spielen miteinander. Dann hat sie gefragt, warum ich denn die eine Generation da ausgelassen habe und nicht erstmal die Kinder. Da sage ich, das ist eine gute Frage, weiß ich nicht. Ich habe an die Enkelkinder gedacht, sehr wahrscheinlich wollte ich damit manifestieren, dass wir die Länge eben, dass wir eine Generation übersprungen haben, dass wir sogar die Enkel noch anschauen gemeinsam. Naja, und das könnte ja ziemlich bald, also in 10 Jahren, könnten wir uns da ja nochmal treffen. Da sage ich dir Bescheid, Alexander.
Sehr schön. An welches Credo oder an welchen Leitsatz hast du dich in deinem Leben immer wieder mal gehalten und bist damit auch gut gefahren? Gibt ja ganz viele.
Oh, viele. Es gibt viele Sätze, die ich mag. Eine Zeit lang hatte ich, man darf ein weiches Herz nicht mit einer weichen Birne verwechseln. Weil da hatte ich mal so eine Zeit lang schlechte Erfahrungen mit Freunden gemacht, denen man geholfen hat und die haben das verwechselt mit Blödheit. Aber was ich sehr schön finde, ist von Nietzsche, weil es zu meiner Glückstheorie passt. Und das ist ein Vierzeiler, der heißt, bleib nie auf ebenem Feld, steig nie zu hoch hinaus, am schönsten sieht die Welt von halber Höhe aus. Und das ist ja meine Glückstheorie. Ich glaube, dass man die größte Wahrscheinlichkeit, glücklich zu werden, hat in einem verhältnismäßig normalen Leben, was sich also so in der Mitte abspielt. Wenn man zu sehr nach unten ausdriftet, also sagen wir mal obdachlos wird, ist das schwer. Wenn man zu sehr nach oben abdriftet, also Michael Jackson, sage ich mal, ist es fast noch schwerer.
Ganz schlimm, ja.
Das heißt, ein normales Leben führen mit nicht so starken Ausschlägen, das ist eigentlich das, was ich auch anstrebe. Ne, es ist natürlich für einen Schauspieler, wenn man dann bekannter wird, geht's ein bisschen nach oben. Aber es ist bei mir zum Beispiel so, dass ich jederzeit nach Japan fliegen kann und da wunderbar in Supermärkte latsche und so. Ne? Und das ist vielleicht so, ich bin ja ein Glückskind, dass es für mich genau das Richtige war. Auch, sag mal, die Entwicklung meiner Karriere und so, dass es nicht zu viel wurde, ist vielleicht, ich würde natürlich jederzeit einen guten Hollywood-Film drehen, aber das Schicksal macht's vielleicht genau richtig.
Ja. Finale Frage. Welchen guten Rat würdest du deinem 18-jährigen Ich geben, wenn du denn eine Zeitreise machen könntest und die Chance dazu hättest?
Meinem 18-jährigen Ich? Ja, dem würde ich eigentlich gar keinen Rat geben, weil alles, was ich ihm sagen würde, würde ja meinen jetzigen Zustand verändern. Das heißt bei weitem nicht, dass ich meine, alles richtig gemacht zu haben und nichts anders machen würde, aber ich hätte doch Angst davor, dass ich dann jetzt, ich würde einige Sachen wirklich anders machen wollen, aber wenn ich das dann sagen würde, dann würde sich, ich lese gerade ein schönes Buch, das ist in Anlehnung an den Film Ist das Leben nicht schön, kennst du vielleicht,
ja, ne? James Stewart. Ne? Genau, der von 49, dieser Hollywood-Klassiker.
Der Klassiker, der immer Weihnachten läuft, wo der Engel dem zeigt, wie das Leben gewesen wäre, wenn er nicht auf der Welt gewesen wäre. Und das ist genau die Geschichte in dem Buch, was ich gerade lese, ist toll. Das ist ein Kinofilm, auch den wir machen wollen, hat der Produzent mir gestern geschickt, hab's schon zu Ende gelesen. Und da ist es auch so, dann zeigt er ihm, dann schauen die gemeinsam den Film, dann sagt er, können wir das auch machen? Dann sagt er, ja, ich zeig dir das, wie das wäre. Und dann gehen sie zu seinem Bruder und alles wäre anders gewesen und so. Und da hätte ich ein bisschen Angst davor, dass wenn du mit kleinen Justierungen könntest du das jetzt von mir Erreichte gefährden. Da würde ich lieber diese Talfahrten in Kauf nehmen. Insofern würde ich die Schnauze halten, um das mal auf den
Klare
Punkt zu bringen.
Klare Ansage. Lieber Heiner, ich danke dir ganz herzlich für dieses sehr schöne Gespräch. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin für Meet Your Master, für dein Herzensprojekt. Möge es weiter gedeihen und wachsen. Und ich freue mich auf viele spannende Folgen. Ich werde nach dem Gespräch dann morgen mit Victoria telefonieren und werde dann einen Special Prize ausmachen, dass ich mir nochmal weitere Folgen abonniere. Und ja, auch natürlich auch für deine Kino-TV-Karriere weiterhin viel Erfolg. Da möchte ich noch eine Frage natürlich zum Schluss stellen. Männer, kannst du drüber sprechen? Gibt es da einen Plan, dass es nochmal so ein Revival, einen zweiten Männerfilm gibt? Oder ist das nur so ein eine Serie wird es geben?
Gerade geschrieben
von Thomas, also das ist tatsächlich, das soll kommen, oder?
Ja, wir wollen das drehen.
Ist natürlich eine ganz spannende Geschichte. Nach 37 Jahren dann nochmal eine Serie zu dem, ist ja so dein Durchbruchsfilm gewesen. Ja. Also nochmal vielen lieben Dank und alles Gute
für
die Zukunft.
Gerne, Alexander, danke dir.
Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail@alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.